Returns, der Small Cap Aktien Podcast rund um tiefgründige Analysen von Small und Micro Caps, Earnings Calls und vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hidden Returns. Mein Name ist Christian Schmidt und an meiner Seite ist Martin Zalder. Hallo Martin.
Hallo Christian, grüß dich. Wir haben Freitag, den 20. Juni um 15.26 Uhr Ortszeit.
4 Minuten vor Marktstart, das haben wir gut gemacht. Ja, du hast mir nur angeboten, es zu verschieben, ne? Ich habe abgelehnt.
Warte mal, soweit ich weiß, waren wir heute um 15 Uhr verabredet.
Oh, das ist natürlich schlecht. Ja, das ist eigentlich untypisch für mich, dass ich sowas verschwitze.
Naja, sei dir verziehen. Du bist ja sonst ein sehr, sehr fleißiger Arbeiter, oder wie soll man es jetzt nennen?
Ist so, ne?
Eine fleißige Biene.
Und wie war deine Woche, Martin? Gut, mittelschlecht?
Nö, immer gut. Also meistens, es ist halt sehr, sehr warm und gestern haben wir hier gegrillt und haben Freunde eingeladen und ich habe das ja früher in unserer alten Bude nie gemacht, ja, also da war man halt immer auswärts irgendwo und jetzt hat, wenn man die ganze Arbeit immer selber hat, das war jetzt schon das 5. Mal hier in 8 Wochen oder so.
Das fühlt sich ja an, ja.
Ja, aber das ist, also man unterschätzt es echt. Weißt du noch von deiner Familie früher, wenn du irgendwie Sonntag zum Braten warst, hat ja die Oma immer alles gemacht und voll durchorganisiert. Und jetzt checke ich erst, wie anstrengend es sein muss.
Ich war auch häufiger der Gastgeber als der Gast tatsächlich, seitdem ich hier das Haus habe, tatsächlich.
Ja. Aber ganz früher. Also ich will nur sagen, großen Respekt an gute Gastgeber, weil das lerne ich jetzt erst, wenn man das wirklich gut macht, weißt du, jetzt nicht irgendwie so den Folienkuchen auf den Tisch stellen.
Ja, ist ja immer so die Frage, wer kommt. Wenn so deine Kumpels sind, die du schon aus dem Kindergarten kennst, dann sagst du, da ist der Kühlschrank, guck, wie er klarkommt. Ja, das reicht halt manchmal schon. Oder halt, aber ja, bei mir gibt's halt immer was zu essen. Flammkuchen, Pizza oder sonst irgendwas. Ja, grillen mache ich echt ungern. Also ich überhaupt keinen Bock zu grillen. Weil da gibt's ja immer so 20 Meinungen, die dann neben dir von 4 Leuten quasi um dich herumschwirren, wo du denkst, halte bitte einfach all die Schnauze, lass mich einfach machen oder ich schmeiß gleich alles hin. Das ist mein Gefühl, das ich beim Grillen habe.
Also, lass ich
meistens grillen, auch wenn ich Gäste habe, dann grillt einer der Gäste tatsächlich.
Ja. Ich wollte es gerade sagen, da habe ich echt einen guten Tipp. Stell dich einfach immer dumm. Also ich habe bisher hier noch nie selber gegrillt und dann machen die Leute das immer. Und also was heißt dumm stellen? Also ich bin wirklich nicht der Mega-Griller. Ich lerne das jetzt gerade wirklich. Also ich kann schon eine Wurst grillen, aber wir hatten dann gestern noch Steak und alles und das dann richtig zu machen und dann medium rar und
sowas.
Dass das wirklich passt, ist das, ich würde jetzt nicht sagen, dass das trivial ist. Aber gut, Christian, dann haben wir das auch geklärt. Wie war denn deine Woche?
Ja, okay. Ja. Wild, aber nicht börsenwild. Und passt schon. Aber heute Abend wird erstmal gegrillt beim Nachbarn. Das heißt, ich werde begrillt, ja, und muss mich auch umsonst nichts kümmern. Der ist ein guter Gastgeber, sehr guter Gastgeber, ja. Und zum Glück auch Veganer. Das heißt, ich habe da auch, bin nicht das schwarze Schaf in der Runde. Trotzdem, wir sind halt beide die schwarzen Schafe dann. Aber ansonsten kommen wir da gut klar.
Da muss ich dich aber trotzdem mal fragen. Hat man da als Veganer eigentlich, wenn man eingeladen ist, ein schlechtes Gewissen?
Immer.
Weil man halt weiß, ist die Sonderwurst, ne?
Genau, ich war früher immer die Person, die sich mal furchtbar drüber aufgeregt hat. Wir sind früher schon so mit 20 Leuten in Urlaub gefahren. Also mit so 20 Leuten hier aus dem Dorf, Nachbardorf und so weiter und so weiter. Und dann haben wir zum Beispiel immer was Einfaches machen wollen. Also ich habe mich meistens ums Essen gekümmert. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen Chili oder so. Und dann gab es dann so Leute, die haben gesagt, ich mag keine stückigen Tomaten. Gut, okay, dann machen wir noch einen Topf für dich, du Idiot. Dann, ich mag keinen Mais, ich mag keine Bohnen. Wo ich mir denke, ey, es ist Nahrung.
Am Ende hast du 12 verschiedene Chilis.
Ja, hört auf damit. Es gibt jetzt das, was auf den Tisch kommt. Da gibt es halt Leute, die essen es halt einfach
dann
nicht.
Das war bei uns immer so mit Kartoffelsalat mit und ohne Speck. Aber das war damals noch nicht aus diesem Ich-esse-kein-Fleisch-Thema, sondern weil manche einfach Speck nicht mochten.
Jo.
Aber ich schäme mich ja schon, wenn ich irgendwo sag, oh, das ist jetzt nicht gerade meins, so, ne?
Ja.
Aber wenn ich mir dann denke, du musst es echt schwer haben.
Ich bin immer lieber Teil der Lösung als des Problems. Und als Veganer bist du automatisch häufiger Teil des Problems, ja? Oder zumindest wirst du so behandelt. Also ich bringe meistens meinen eigenen Kram mit, deswegen. Und bringe auch meistens Salat mit, der vegan ist. Dann habe ich da schon mal das abgedeckt. Das ist ein sehr gehaltvoller Salat, so diesen Asia-Nudeln-Salat, wenn den Leute kennen, den ganz klassischen. Und jo, genau.
Okay.
So, aber heute Abend soll das kein Problem werden. Ja, wollen wir mal starten, weil wir sind jetzt ja schon am späteren Tag eigentlich und wie gesagt, ich habe heute Abend noch Pläne und muss hier, ich sehe noch aus wie so ein Werwolf, ich muss mich noch rasieren. Von daher, ja, das sind zwei wachsen. Tage.
Ja, normal, ist, oder würde ich sagen.
Ja, ich habe ganz viele Freunde, auch, da wächst gar nichts.
Das bei mir ist auch zwei Tage jetzt.
Also ich muss immer rasieren, nach einem Tag schon eigentlich, ja. Okay, ja, so schlimm ist es eigentlich wirklich nicht. Das ist mal,
aber es ist eigentlich komisch, wenn dein Bart schneller wächst als deine Kopfhaare. Na, ist ja normal eigentlich,
dass der Bart schneller wächst. Ich habe keine Ahnung, ob es normal ist. Ich weiß es nicht. Habe ich es nie getestet, aber ich...
Ja, weil du ja versucht hast, Kopfhaare zu bekommen, aber das hat ja bekanntlich nicht geklappt.
Nee, den Versuch habe ich aufgegeben.
Ja, gut, also jetzt hören wir mal auf mit dem Schwachsinn.
Genau. Wir haben nicht heute auch reichhaltiges Community-Feedback, das wir am Ende noch besprechen dürfen. Da haben wieder ziemlich viel, das ist irgendwie, der Knoten ist geplatzt. Aber wir wollen auch uns ein Unternehmen anschauen, das wir schon ein paar Mal aufgeschoben haben. Das ist Liat. Da bin ich zumindest investiert. Wie sieht es bei dir aus?
Nee. Bin da nicht investiert.
Genau, das ist ein Unternehmen. Ich komme gleich dazu, was für eine Story ich schon damit habe. Also auf jeden Fall interessant.
Gibt's was, okay.
Und dann wollen wir kurz wirklich noch die Mind Technology Zahlen anschauen. Da würde ich eher in erster Linie darauf eingehen, wie es gerade so meine Wahrnehmung von dem Unternehmen und was sollte man eventuell beachten. Aber wir gehen jetzt nicht mehr ins Detail auf alles ein, was Sie da gesagt haben. Genau, da sind wir beide aber nicht investiert.
Richtig.
Genau. Wie gesagt, Liat ist der heutige Pitch. Wenn ich sage Historie, habe ich mir Unternehmen, dann ist das jetzt nicht so, dass ich schon mal investiert war. Das war ich nämlich nicht, aber ich habe die Aktie schon früh mitverfolgt, weil ein guter, bekannter Freund von mir, der Leon Marvix auf Twitter heißt er, die Aktie mal gepitcht hatte und die auch komplett durch Covid und danach begleitet hat, bis heute noch begleitet. Und auch der Sebastian Sachs Krog hat vor kurzem auch mal auf seinem Blog die Aktie erwähnt, hat die wahrscheinlich auch die ganze Zeit mitverfolgt durch alle Höhen und Tiefen. Hat er, glaube ich, auch mal erwähnt als einen seiner Fehler, beziehungsweise als etwas, wo er falsch interpretiert hat. Und vielleicht kommen wir da auch schon mal zur Kurzthese des Pitches. Also was ist der Kurzpitch? Ich halte diese Aktie für einen Ex-Covid-Gewinner, der jetzt nach einer langen, langen Durststrecke mit ziemlich negativen Zahlen auf den Wachstumskurs zurückfinden könnte. Und ja, das ist eigentlich schon die These. Kann man auch, denke ich, gut begründen nachher. Und ich sage es gleich, das soll möglichst ein kompakter Pitch werden, weil der Case auch relativ leicht zu verstehen ist. Das heißt natürlich, dass dann meistens auch die Upside jetzt nicht so ist, dass man sagt, oh, das wird jetzt ein Verdreifacher innerhalb von kürzester Zeit. Aber ansonsten würde ich sagen, sehr leicht zu verstehen und für viele Leute, die vielleicht jetzt nicht ins oberste Regal der IRA greifen, durchaus interessant. Und ich habe, wie gesagt, eine Position aufgebaut, die ist aber wirklich klein, wirklich, wirklich klein.
Ja. Aber was heißt das bei dir, die ist klein? Also wenn du da so eine kleine Position hast, dann schaust du dir das einfach genauer an.
Nö, ich habe jetzt schon eine bewusste Position aufgebaut, also ich bin jetzt bei 2,5% oder sowas, ich müsste jetzt alle Trades noch nachtragen, habe auch noch eine Order drin, aber genau, wichtiger Hinweis, ist ein OTC-Stock und ist wirklich illiquid. Selbst an dem Tag, wo die Earnings rauskamen, die sehr gut waren, gab es, glaube ich, gerade mal, ich will nicht lügen, wurden 7.000 Aktien oder so gehandelt und die Aktie steht gerade bei $8, also könnt ihr euch umrechnen in den Turnover und Book. Hin und wieder gibt es mal größere Pakete, die ja verfügbar sind, aber abseits dessen würde ich sagen, schon eher schwierig da rein und raus zu kommen. Genau, aber vielleicht kommen wir mal zu dem Punkt, was Liat macht.
Aber du willst da jetzt noch eine Position aufbauen, weil 2,5% ist ja...
Wenn der Preis passt. Aber jetzt, wo ich die Aktie pitche, ist das Thema ja meistens auch durch, weil dann kauft ja irgendjemand, kauft sich rein. Aber wenn der Preis passt, gerne. Nö, aber wir haben die Aktie schon ein paar Mal aufgeschoben und jetzt wollte ich sie dann doch mal besprechen. Wir sprechen nachher darüber vielleicht nochmal, wie unsere Erwartungen da sind oder meine Erwartungen hinsichtlich Upside und dann kann man das vielleicht auch besser verstehen. Aber jetzt bitte noch nicht ausschalten. Ich denke nämlich wirklich, dass das für viele Leute interessant sein könnte. Ja, was macht das Unternehmen? Die entwickeln und produzieren und vertreiben auch Schutzausrüstung für Motorrad, Fahrrad und verschiedene andere Adventure-Fahrer. Das ist dann, hier sieht man es hier unter ADV, was da theoretisch noch alles reinfahren könnte. Auch Snowmobile-Fahrer könnten reinfahren, Quad-Fahrer, alles drum und dran. Es geht halt überwiegend um Schutzausrüstung. Besonders bekannt wurde das Unternehmen durch diesen Nackenschutz. Moment, man kann ihn auch mal kurz hier aufrufen, da haben wir es. Also es geht hier um Protektoren, weil bei diesen Sportarten, gerade Motocross, kann man sich super vorstellen, das haben wir alle noch so in Erinnerung von DSF, glaube ich, früher, da kam das häufiger mal, wo die halt über irgendwelche Matschhügel drüber springen und so und ja, wo du dich schon ordentlich verletzen kannst.
Da dürfst du nicht falsch fallen.
Genau, und wenn du fällst, dann willst du auf jeden Fall, dass dein Nacken geschützt ist, weil du ja da schon Gefahr läufst, dass du querschnittsgelähmt bist oder sonst irgendwas, also schlimmste Verletzungen. Und genau, ansonsten neben dieser Halskrause verkaufen sie Helme, Protektoren, alles mögliche an Schutzausrüstung, was ja auch Motorradfahrer vielleicht kennen könnten, aber halt nochmal ein bisschen fortgeschrittener. Ich denke, man, die Leute, die uns zuschauen, sehen, das sieht schon eher etwas, wie soll ich sagen, martialischer fast schon aus, könnte man sagen. Und das Unternehmen kommt aus Südafrika. Da wird nach wie vor der absolute Großteil oder ich würde sagen fast 100% der Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet. Sie haben ein paar Partner, wo sie das outgesourced haben, aber überwiegend Südafrika, südafrikanisches Unternehmen. Produziert wird aber überwiegend in China noch, aber auch in Thailand und Bangladesch und Vietnam ist momentan eine Fertigung geplant. Auch da kann man sich jetzt schon denken, warum ich das nochmal so hervorhebe, ist natürlich gerade in dem Umfeld, in dem wir sind, ein Thema, definitiv. Und da sind sie dran, das ein bisschen abzuschwächen mit den Tariffs, aber auch darüber reden wir nachher nochmal. Und ja, wie vertreiben die ihre Produkte? Überwiegend über Distributoren und Händler, die dann an Endkunden verkaufen. Und ja, that's the plan. Und ist ein Unternehmen, das tatsächlich auch noch ziemlich am Anfang steht, obwohl es schon etwas länger am Markt ist. Ich würde nämlich auch darauf, gehen wir nachher an anderer Stelle nochmal ein, um zu sagen, was sind denn die Wachstumstreiber, weil sie haben erst ein paar neue Produktlinien auf den Markt gebracht, die durchaus interessant sind. Und ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier positive Überraschungen sehen könnten. Genau. Martin, erstmal kannst du dich mit dem Produkt identifizieren oder eher nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte noch, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor oder so, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt, dass die so ganz schicke Pedale machen und dann auch noch so Lenkräder oder halt diese, wie nennt sich das, diese Lenker halt vom Fahrrad einfach, diese Stangen da, lauter so ein Zeug, wo ich mir denke, das sind ja so Consumer Goods, würde ich jetzt fast sagen. Klar, da hast du wahrscheinlich auch richtig tolle Profis mit dabei und so, aber ich denke mal, solche Produkte finde ich auf jeden Fall greifbarer als jetzt mein Technology, was wir später noch besprechen, oder Cannabis oder sonst was. Also hier kann ich mir jetzt echt was drunter vorstellen. Das heißt, ich kann mich da definitiv mit identifizieren, ja.
Deswegen denke ich eigentlich, dass die Aktie auch vielen gefallen könnte, weil es, die Upside ist relativ leicht zu begreifen und auch das Produkt ist relativ leicht zu begreifen. Mhm. Das Einzige, was man vielleicht machen müsste, ist zu vergleichen, okay, wie schlägt sich das Unternehmen im Verhältnis zu anderen in dem Bereich? Weil, ja, Preissetzungsmacht ist natürlich wichtig. Also die Margen sind schon relativ gut bei dem Unternehmen und da ist halt die Frage, okay, wie stark ist diese Marke, weil wir haben ja schon gesagt, Marken sind nicht sonderlich stark, da geht es vielleicht dann eher darum, um die Qualität und das ist etwas, wo ich mich immer schwer tue, bei Produkten, die ich selbst nicht nutze, die Qualität da abzuschätzen. Ich meine, bei Apple könnte ich jetzt sagen, okay, das Ökosystem ist einfach so gut, dass ich immer bereit bin, diesen augenscheinlichen Snob-Value zu zahlen, weil alles gut funktioniert, aber hier kann ich es halt eben nicht
abschätzen. Aber was du ja meinst, also wenn du sagst, wir hatten ja das Thema vor kurzem, Marken sind kein Burggraben, dann meinst du wahrscheinlich explizit nicht diese Sonderfälle wie Coca-Cola und Apple, weil die kannst du, diese Marken kannst du vielleicht an zwei Händen abzählen.
Ich meine, bei Coca-Cola ist es halt so, Coca-Cola steht jetzt ja nicht zwingend für Qualität. Also wenn du es jetzt vergleichst mit Sinalco oder Fritz-Cola. Niemand würde, glaube ich, sagen, dass die Qualität von Coca-Cola besser ist als Fritz-Cola oder Sinalco. Deswegen ist es für mich da allein die Marke.
Distribution.
Genau. Aber hier ist ja so, hinter dem Markennamen kann ja auch eine gewisse Erwartung stecken. Zum Beispiel bei Apple erwartest du einfach, wenn du zum Beispiel ein MacBook kaufst, erwartest du, dass das Ding niemals abstürzt, in 1000 Jahren nicht. Ja?
Und hier Sicherheit halt, ne?
Genau, das ist vielleicht dann eher der Gedanke.
Und dann, das geht einfach vor.
Die Bewertungen für die Produkte sind wirklich sehr, sehr gut. Also die kann man sich ruhig mal anschauen. Das ist das Einzige, was ich quasi an Research hinsichtlich des Produkts gemacht habe oder wo man sagen kann, wie steht das Unternehmen vielleicht da im Verhältnis zu anderen. Also die Bewertungen von der Kundenseite sind alle hervorragend. Also gibt es kaum Ausreißer in irgendeiner Form. Und okay. Jetzt aber schon mal, um ein bisschen auf die Historie einzugehen, weil die ist hier durchaus relevant, um zu begreifen, warum das heute vielleicht ein guter Case ist. Wir gucken uns mal kurz den Aktienkurs an der letzten 5 Jahre. Da sind wir jetzt hier gerade auf CNBC, da gucke ich immer gerne drauf, weil es da auch Echtzeitkurse gibt. Und da sehen wir schon, oh, das war ein rasanter Ritt von Covid an quasi. Also wir sind hier im April, 26. April 2020, da stand die Aktie bei $2. Und im Hoch stand sie am 21. November 2021 bei $33. Gut, das haben sie wieder schön nach unten geritten, bis im Tief zu 5,6 ungefähr. Zuletzt, das war, ja, wie lange ist das her? Guter Monat, ja, ein bisschen mehr als ein Monat. Ja, also ich denke, man kann da schon raushören, hier gab es wohl einen rasanten Ritt und klar war das Covid. Ich habe auch einfach mal alle Zahlen, die ich da als relevant erachte, mal rausgesucht. Wie gesagt, es wird jetzt kein Zahlengeschmeiß ohne Ende, aber einfach, dass man mal sehen kann, was war denn immer für eine Fantasie in dem Kurs zum jeweiligen Zeitpunkt da. Und ganz spannend ist auf jeden Fall hier auch vor Covid, als wir uns 2020 angeschaut haben, war das ein Unternehmen, das hatte starke Wachstumszahlen. Also sie sind von 28 Millionen auf 38 Millionen, von 2019 auf 2018 hochgegangen beim Umsatz. Der Cross-Profit ist auch deutlich gestiegen, wenn auch im Verhältnis.
Ein Viertel oder sowas.
Also die haben schon einen sehr, sehr guten Cross-Profit auf jeden Fall. Das muss man auch dazu sagen. Und dann, die OPEX waren relativ stabil, sind kaum gestiegen von 11 auf 11,6 Millionen. Auch darauf werde ich später nochmal einen kleinen Satz verwenden, obwohl die Umsätze so stark gestiegen sind. Und dann ist es so gewesen, dass die Incomes from Operations, also das EBIT, von 2 Millionen auf 5,8 Millionen hochgegangen ist. Und wie gesagt, das ist alles vor Covid, also noch nicht die super tollen Zahlen drin gewesen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was während Covid passiert ist. Da war es nämlich so, der Offroad- und Fahrradbereich ist ziemlich durch die Decke gegangen und das war ja klar, Lockdown, was durftest du überhaupt noch machen? Mannschaftssport, schwierig, aber mit dem Bike durch die Gegend brettern war voll okay und dann hat das vielleicht auch Leute angesprochen, die sonst nicht wussten, wohin mit ihrer Kohle. Ich habe es ja damals erlebt.
Wir haben auch ein Fahrrad gekauft in der Zeit, ein neues.
Siehste, haben ja quasi alle gemacht. Ja. Und da sind die Umsätze von einem Jahr aufs andere von 38 auf 72 Millionen hoch und der Cross-Profit ist von 17,4 auf 31,4 Millionen hoch. Und Achtung, das EBIT ist von 5,8 auf 16,6. Also merkst du auf jeden Fall, krasse Sonderkonjunktur, richtig heftig gewesen. Wobei ich mich noch meine daran erinnern zu können, dass es damals auch nicht zwingend so als Sonderkonjunktur wahrgenommen wurde, obwohl es jetzt rückblickend sehr, sehr leicht ist, dieses Urteil zu sagen, okay, das war Sonderkonjunktur. Genau, also auf jeden Fall sehr, sehr positiv gelaufen. Jetzt schauen wir uns mal die Zahlen dann von 2021 auf 2022 an, weil da merkt man, oh, hier ist was anders gewesen. Da ist nämlich die Umsätze von 72 nur noch auf 76 Millionen gestiegen. Der Cross-Profit ist sogar ganz leicht zurückgegangen, also wirklich marginal. Und das EBIT ist von 16,6 auf 13 zurückgegangen. Woran lag das? Also das kann man relativ leicht identifizieren, weil das Unternehmen ist auch durchaus erwähnt in seinem Press-Release dazu. Da war es unter anderem so, dass diese Lieferkettenprobleme ja ganz präsent waren. Ich meine, wir vergessen das auch ganz schnell wieder, aber damals war es ja so, die Containerpreise waren super hoch. Da gab es ja dann auch diese berühmten Covid-Eintagsfliegen, irgendeine Reederei oder sowas, die, ich glaube, ZIM hieß das Ding, oder ZIM, war das eine israelische?
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
Eine richtig krasse,
also die Aktie, die sind auch börsennotiert, ne?
Ja, ja, klar.
Und die wurden total gehypt.
Ja, hohe Dividendenrendite, wurde irgendwie so alles sehr verklärt, meinem Empfinden nach. Und
wurde durchs Dorf getrieben, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall waren hier die Margen von Liat sehr belastet, kann man sagen, weil diese Preise mussten sie logischerweise schlucken. Dann hatten sie noch ein weiteres Problem, das war nämlich, dass die Helme auf einmal nicht mehr verfügbar waren. Da kam es zu Engpässen und die konnten dann die Nachfrage, die eigentlich da war, konnten sie leider nicht bedienen. Und was man dann auch nochmal sagen muss, ich weiß nicht, ob man schon den 220er-Zahlen sieht, wenn man auf das Inventar schaut, weil was hat das Unternehmen dann danach gemacht? Nee, da hat es noch, wobei das Inventar haben sie vorher schon aufgebaut, weil wir sind jetzt im Jahr 2021 bei 21 Millionen und wenn wir mal zurückschauen in das Jahr 2020, wie viel Inventar sie da hatten, da waren es 9,6 Millionen. Also, ich meine, das ist rückblickend. Wie gesagt, ist das Urteil super leicht. Und wir haben ja viele von diesen, ich sag mal, Consumer Goods Unternehmen gesehen, die dann einfach als Maßnahme das Inventar aufgebaut haben, endlos, und gesagt haben, okay, jetzt sind wir vorbereitet auf alles, was da kommen mag. Und da kam aber leider halt einfach nicht mehr so viel irgendwann, wie wir alle wissen. Und ja.
Aber das, also ich weiß im Nachhinein, ist es immer total einfach zu erklären, aber es ist trotzdem schön, das zu sehen, weil ich weiß noch, damals war auch Shimano, also die Gangschaltungen und so machen aus Japan, die haben sich nämlich bewusst, weil ich damals die Aktie so ein bisschen beobachtet hatte, die haben sich bewusst dagegen entschieden, Kapazitäten aufzubauen, der Kurs schaut letztendlich aber ähnlich aus wie von der Aktie. Und du hattest es natürlich auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Also wenn du dir zum Beispiel unsere berühmt-berüchtigte PayPal anguckst, da wurde auch dieser komplette Corona-Hype und diese Online-Umsätze und Transaktionsvolumen, die da hochgegangen sind, komplett über alle Maßen eingepreist in den Kurs. Und du kannst da richtig schön das Transaktionsvolumen ablesen, wie halt die Aktie dann letztendlich irgendwann implodiert ist. Und im Endeffekt mit ein paar nachhängenden Schwierigkeiten war es ja jetzt bei Liat dasselbe in Grün, ne?
Ja.
Mit Inventar und allem drum und dran.
Wir haben da schon viele Annahmen damals auch getroffen oder allgemein so auch E-Commerce ist ja aber eigentlich der große Verlierer der gesamten Geschichte.
Aber die konnten doch nicht ernsthaft glauben, weil die ja das Inventar so aufgestockt haben, dass das Wachstum so bleibt, oder?
Das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Also du hast ja im Prinzip hast du zwei große Möglichkeitsbereiche. Der Möglichkeitsbereich ist eins, du akzeptierst, dass du deine Nachfrage nicht bedienen kannst. Dann gehen die Leute zu jemand anders. Dann sind deine Aktionäre auch sauer. Und sagen, habt ihr kein Sicherheitsinventar hier aufgebaut? Ist doch klar, dass das jetzt so weiterläuft. Und auf der anderen Seite hast du halt das Risiko, dass du halt ein hohes Working Capital aufbaust. Das ist gebunden und du kriegst den Kram am Ende nicht los. Und so hat sich das Unternehmen entschieden.
Aber die haben ja keine Produktionskapazitäten aufgebaut, weil sie ja produzieren lassen, oder?
Genau. Also das ist jetzt nicht das große Thema gewesen. Deswegen ist ja eigentlich ihr Inventar, das sie auch wirklich halten, ist auch eher begrenzt, weil sie produzieren in China und geben das meist an die Distributoren weiter. Also das Inventar, was eigentlich auf der Bilanz landen sollte, sollte eigentlich nicht sonderlich groß sein. Aber das war halt, wie gesagt, ein Sondereffekt. Genau, eben um diese Lieferprobleme abzufedern, haben die diese Bestände aufgebaut. Und dann war es ja so, Outdoor-Produkte waren dann auf einmal eben nicht mehr so gefragt und dann sitzt du halt auf den Riesenbeständen und hast ein Problem. Du hast ein hohes Working Capital, du musst dein Inventar super stark rabattieren, um das Lager abzubauen und deine Margen kommen halt katastrophal unter Druck und genau das schauen wir uns jetzt an. Wenn wir auf 2023 schauen, da ist nämlich der Umsatz von 76 auf 47 Millionen eingebrochen und das haben wir sehr flächendeckend im E-Commerce gesehen. Habe das ja leider auch aus erster Linie, erster Reihe erleben dürfen bei HelloFresh. Bin heute nicht mehr investiert, du auch nicht. Mhm. Aber das war auch sowas, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Und das war so, gefühlt war das so über Nacht. Zack, wurde der Schalter umgelegt und auf einmal ging es abwärts.
Aber also schau dir mal das ist so ein unfassbarer Hebel, ne? Wenn der Gross-Profit so einstürzt und du halt deine OPEX dagegen stellst, wie das implodiert.
Genau, das komme ich noch dazu zum Thema OPEX. Also, wir haben ja vorhin gesagt, OPEX ist relativ stabil gewesen. Jetzt war es dann aber nicht mehr stabil. Also, Cross-Profit ist von 31 auf 19,8 Millionen runtergegangen. Negatives Operating Leverage macht sich jetzt nämlich hier gleich bemerkbar, wie du schon sagst. Und hier sieht man jetzt einfach, die OPEX sind gleich geblieben von Jahr über Jahr, obwohl der Umsatz um 30 Millionen eingebrochen ist. Und vor allem hier Advertising und Marketing mussten sie sogar noch mal ein bisschen anheben, was dafür spricht, dass sie einfach den Kram nicht losbekommen haben.
Ja.
Und dann ist das EBIT von 13 Millionen auf 1,4 Millionen eingebrochen. Und das zu verdauen ist heftig. Genau, deswegen, das ist dieser Hebel mit dem Operating Leverage, der arbeitet in beide Richtungen, sowohl nach oben als auch nach unten. Und hier haben wir halt gesehen, wie es dann nach unten läuft. Ja.
Mhm. Interessant. Genau.
Und leider hat sich das auch dann fortgesetzt. Wir können auch nochmal jetzt einfach mal auf Ticker schauen. Das ist nämlich ganz schön als Übersicht, wie sich das so entwickelt hat, die Umsatzzahlen. Das wurde dann erstmal auch nicht besser. Also im Prinzip war 2024 waren die Umsätze nochmal geringer als 2023. Und was halt auch sehr auffällig ist, wenn wir uns aufs Operating Income anschauen, das war dann noch einmal negativ mit minus 3 Millionen. Und natürlich war das Net Income dann auch negativ. Also ist eine sehr schwierige Situation. Die Händler hatten Vorräte ohne Ende aufgebaut. Das heißt, deine Channels waren komplett zugestopft, deine Abnehmer, und die konnten dann nichts mehr aufnehmen. Das heißt, du bist auf dem Inventar hocken geblieben.
Hast du Ticker schon offen?
Ach so, ja, Entschuldigung. Hier, genau. Also hier sieht man Umsätze relativ gleichbleibend gewesen dann und aber Operating Income abgerutscht, weil, hey, du musst die Rabattaktion weiterfahren. Also das war das, was sie hier zwischen 2023 und 2024 begleitet hat und das belastet deine ganzen Margen. Deine Bruttomarge ist belastet, deine OPEX sind genauso groß, das heißt, deine EBIT-Marge ist noch viel krasser belastet und genau, die operativen Kosten sind halt ziemlich stark gestiegen in dem gleichen Zeitraum. Wo sind sie? Hier, die OPEX sind gestiegen, obwohl die Umsätze zurückgegangen sind. Also eine ganz schwierige Geschichte, die aufeinander geprallt ist.
Aber dass das auch mit dem Corona und so solche Sprünge in der Nachfrage ausgelöst hat, das ist
ja
unvorstellbar, weil du auch wieder, das war ja nur eine Nische und die haben sich ja auch überall anders irgendwelche Hobbys gesucht, ne?
Boah, es war schon crazy, aber wir haben ja so viele Sachen, also ich habe relativ wenig so Covid-Käufe gemacht, muss ich sagen, wo ich sage, oh, weil ich zu viel Zeit habe, kann ich mich jetzt damit super beschäftigen. Nee, im Gegenteil, ich war ja damals E-Commerce-Consultant, das heißt, ich hatte so viel zu tun wie eigentlich nie zuvor.
Ich habe gerade noch überlegt, hast du da noch gearbeitet?
Das war eine güldene Zeit für mich, also da war dann klar, ja. Oh, das katapultiert mich noch ein bisschen nach vorne. Danach kam natürlich die große Depression, aber die hat mich nicht so getroffen, weil ich halt keine OPEX habe.
Ja. Wenn du bei uns in den Fahrradfachhandel gegangen bist, weil wir damals auch in 2, 3 Geschäften waren, da war so viel ausverkauft. Also diesen Effekt hast du richtig gesehen, als die Läden dann leer waren.
Mhm. Ja.
Ja.
Was man auch nochmal schön sieht, ist hier auch, wie das Inventar aufgebaut wurde. Ne? Also du hast hier Changes in Networking Capital, das heißt, hier ist die ganze Zeit richtig ordentlich Inventar reingesteckt worden. Also hier 2020 waren es 3 Millionen minus von Changes in Working Capital, dann waren es 12, dann nochmal 10 und jetzt erst, nachdem sie diese Rabattaktion gefahren haben, gab es dann einen positiven Effekt aus dem Operating Cashflow durch Changes in Working Capital. Was auch sehr spannend ist, die Cash from Operations, also der Operating Cashflow, war auch positiv, als sie diese riesigen Inventarsachen aufgebaut haben. Also wenn man das umrechnen würde, zum Beispiel hätten sie dann hier in 2021, hätten sie ja dann 15 Millionen Operating Cashflow gehabt, wenn man die Changes in Working Capital rausrechnet. Das, was schade ist, ist, dass die davon leider nicht profitiert haben, weil man, da merkt man, wie verlockend, aber auch trügerisch es sein kann, die Changes in Working Capital zu bereinigen, weil das Cash haben sie ja so nicht mehr danach bekommen. Sie mussten dann ja rabattieren und hatten dann sogar teilweise negativen Effekt.
Weil sonst wären halt die Changes in 23 wieder deutlicher angestiegen, ne?
Genau, richtig.
Weil du ja den gegenteiligen Effekt hättest, ja, eigentlich.
Aber das ist halt nicht so gekommen. Und ja, deswegen, ich habe ja auch in unser Cheat hier geschrieben, das ist ein bisschen, Covid war ein bisschen wie so eine Heroininjektion, danach dann der kalte Entzug. Also du hast quasi diese Abhängigkeit gehabt von Covid, diese positive, erstmal dem Motto, da kauft jeder endlos. Aber es waren halt diese Vorzieheffekte und danach kauft halt ganz lang niemand mehr. Deine Händler sind überbevorrat, du musst rabattieren und am Ende fragst du dich, wäre es vielleicht besser gewesen ohne Covid, ja, weil sie hatten ja vorher auch schon gesunde Zahlen und das kann man natürlich jetzt rückblickend nicht mehr sagen. Fakt ist, sie kamen so mit einem großen Käuferkreis in Kontakt, ja, vielleicht sind auch davon ein paar geblieben, ich würde es jetzt nicht ganz so kritisch ausdrücken wollen, dass das irgendwie, ja, vollkommen eine Nullnummer war im Ergebnis, aber ja, so zumindest war dann bis dato der Verlauf. Aber jetzt hat sich ein bisschen was geändert und mit ein bisschen was würde ich sagen sogar erheblich. Wenn wir jetzt nicht mal anschauen, das ist das letzte Quartal. Das ist das Q1 2025 und hier ist auf einmal jetzt wieder was los. Also Umsätze 15,37 Millionen. Das ist um 45% angestiegen. Also das ist jetzt schon der Beginn quasi des Investment Cases. Die Historie haben wir damit abgedeckt. Also ab jetzt kommt quasi die Argumentation, warum es eine gute Sache sein könnte. Und auch die einzelnen Bereiche, in denen sie tätig sind, also Helme zum Beispiel oder Motocross und so weiter. Also ich sag mal so, in den meisten Produktkategorien haben sie ein zweistelliges Wachstum gesehen. Der Cross-Profit war auch deutlich höher, 6,72 Millionen. Wir können das auch mal hier unten anschauen, das ist wahrscheinlich sinnvoller. Also von 4 Millionen auf 6,72 Millionen. Das heißt, hier haben wir auch jetzt wieder mal einen ordentlichen Batzen, der da on top reinkommt. Und die Operating Expenses sind jetzt nicht so krass gestiegen. Sie sind von 4,8 auf 5,4 im Jahresvergleich gestiegen. Und deswegen hatten sie jetzt ein EBIT von 1,43 Millionen in diesem Quartal. Man muss dazu sagen, das Q1 ist relativ stark im Verhältnis. Da ist es meistens so, dass die Händler sich was auf Lager legen. Aber auch darauf kann man nachher nochmal eingehen, wie sich das jetzt wahrscheinlich verhält, ob wir dieses Quartal analysieren können oder eher nicht. Ich glaube, dass es durchaus zulässig sein kann mit den Effekten, die wir jetzt in näherer Zukunft erwarten können. Und auch klares Net Income, 1,12 Millionen hatten wir in dem Quartal, ist auch ganz nett.
Hast du gerade greifbar, sonst schaue ich selber nach, wie war denn das Q1, bevor dieser ganze Corona-Hype kam vom Umsatz her? Also sind wir jetzt wieder auf dem normalen
Wachstumspfad? Habe ich tatsächlich auch hier geöffnet. Da ist das Q1 von 2019 und 2020. Also es war ja dann vor Covid. Und da sind sie auch schon sehr gewachsen. Oder was meinst du?
Und was hat man jetzt nochmal für einen Umsatz?
15 Millionen. 15,3 oder sowas, warte. 15,36.
Ja, gut, dann.
Ja. Scheint sich zu normalisieren.
Ja.
Und vor allem, wie gesagt, also die Körperprotektoren sind um 37% gewachsen, die Helme sind um 101% gewachsen und andere Teile und Accessoires sind um 33% gewachsen und halt dieser Nackenschutz um 21%. Also der Nackenschutz ist quasi immer noch so das Ding, wo sich jeder mit identifiziert. Und ja, was aber halt auch noch toll ist, ist, dass ihr neuer Bereich, nämlich dieses ADV, was wir uns hier vorhin angeschaut haben, ich rufe es gerade nochmal auf, damit man sich was drunter vorstellen kann.
Die berichten aber auch keine klassischen Segmente, ne?
Nee. Ja. Aber du hast halt immer Hinweise in den Press Releases. Also ADV ist quasi so Adventure-Kram. Es geht zum Beispiel darum, dass du Kleidung hast, die besonders für nasses Wetter ausgelegt ist oder die Hitze halt im Sommer, wenn du halt durch die Wüste oder sowas fährst. Also, dass du quasi für alle Wetterlagen und Jahreszeiten ausgestattet bist und halt eher das nicht so als lange Fahrt über die Straße begreifst oder Motocross, was so an einem bestimmten Punkt ist, wo du dann danach auch wieder absteigst und in dein temperiertes Zelt gehst oder wie auch immer, sondern dass du eher halt lange Touren machst. Und hier sieht man auch schon Hydration and Bags, ja, dass da auch daran gedacht ist. Also hier ist es schon so, dass man Leute, die wirklich Adventure-affin sind, dass die damit bedient werden. Und das ist ziemlich gut gelaufen. Das hat man an jeder Ecke gehört. Sie haben wortwörtlich gesagt, dass das ADV und andere Kategorien ihren Wachstum jetzt in näherer Zukunft befeuern werden. Und ja.
Also Beschleunigung des Wachstums heißt es.
Ja, also es klang alles sehr, sehr positiv, muss man sagen. Ich habe mir den Call jetzt mehrfach angehört und muss auch sagen, kann man durchaus so sehen. Es war schwer, jetzt irgendwie kritische Sachen rauszuhören. Das Einzige, was sich reduzierte, war irgendwie das Motocross, die Motocross-Kleidung, da ist was zurückgegangen. Aber alles, was jetzt von ihren neuen Sachen beim Mountainbiking, bei ADV dazu kam, das ist sehr stark gestiegen. Und von daher, die Kommentare sind jetzt wirklich sehr, sehr positiv. Ja.
Okay. Ja. Sieht ja auch schnieke aus, das Zeug.
Absolut, ja. Also das ist, wie gesagt, ein Faktor, der hier sehr reinspielt. Neue Produktlinien, die offenbar sehr gut ankommen und wo es einen sehr großen Gesamtmarkt auch gibt. Und wenn man sich auch mal überlegt, was man da hier ausgeben muss, also es ist jetzt nicht wenig, um so ein Produkt zu kaufen. Ich glaube, sie haben hier auf der Seite, muss ich mal gucken, haben sie, glaube ich, keine Preise. Aber wir reden ja schon, wenn du so eine Komplettausstattung haben willst, reden wir über einen vierstelligen Betrag. Ja, das ist klar. Also im Minimum, wenn du eine Komplettausstattung
hast. Ich fand es auch total überraschend. Ich habe mir ein Video angeguckt, da war ein deutscher Präsentator von Liert. Also es ist ja selten, dass jemand Produkte, das war glaube ich so eine Messe oder sowas, und da hat er halt auf Deutsch die Produkte auf irgendeiner Messe vorgestellt. Hat man auch nicht immer, dass die Unternehmen dann, also vor allem so kleine Unternehmen, das halt auf Deutsch dann für den deutschen Markt präsentieren. Also ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, dass ich dazu was gefunden habe.
Sie haben auch, glaube ich, im Call gesagt, dass sie jetzt auch, nee, wobei das ist auf USA bezogen, dass sie da sich reorganisiert haben hinsichtlich Verkaufsaktivitäten und da neues Personal haben. Genau. Also da sind sie auch
wieder. Eurobike war das. Eurobike 2024. Das scheint irgendeine, also ich kenne mich jetzt in der Branche nicht aus, aber wahrscheinlich eine größere Messe, denke ich mal.
Also, wie gesagt, das ist ein Faktor, neue Produkte. Der andere Faktor ist, dass hier einfach jetzt die Händler wieder Sachen auf Lager legen, dass danach gekauft wird. Man sieht das nämlich daran, International Distributor Sales, also die internationalen Distributoren, da ist um 79% der Umsatz gestiegen. Und da sagen sie explizit, dass das Inventar quasi jetzt verdaut wurde von den Händlern und dass sie jetzt wieder diesen Sell-Through sehen nach dem Motto, wird auf Lager gelegt, wird verkauft, wird auf Lager gelegt, wird verkauft. Und das sieht man halt wirklich jetzt in Umsätzen, wenn man sich einfach diese internationalen Distributoren anschaut. Wo es ein bisschen haken könnte, ist USA. Da war es jetzt so, dass sie 3,6 Millionen anstatt 3,87 Millionen im Vorjahr hatten. Wobei man da auch sagen muss, es könnte sogar sein, dass da ein kleiner Vorzieheffekt da war in Erwartung der Tariffs, also der Zölle, die dann dazu kamen. Ja, muss ich gleich mal gucken. Sie hatten auch, glaube ich, irgendwo einen Kommentar entsprechend dazu eingebaut, was da zu erwarten ist. aber so ganz grundsätzlich sind Sie jetzt der Meinung, dass Sie wieder da an den alten Erfolg anknüpfen können. Wir können hier mal kurz ein Zitat vorlesen. In conclusion, we may remain very enthusiastic about our future, given our strong portfolio of innovative products in the market and in the pipeline, a multi-channel sales organization that continues to grow and develop under a robust balance sheet to fuel our brand expansion and revenue growth. Also growth, 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 growth. We are well positioned for growth. Sustained Shareholder Value, all das. Also wir haben einen sehr positiven, Korb an Vokabeln, die hier verwendet werden. Und sie beziehen das halt explizit immer auf diesen Aspekt, dass jetzt international einfach wieder dieser Sell-Through da ist und dass die Kunden wieder nachbestellen. Und sie haben halt auch neue Distributoren dazu bekommen. Der Olivier Colombo, den könnte man kennen, ist ein Schweizer, der ist im Microcap Club aktiv, kommentiert auch manchmal bei Chuba, hat er zum Beispiel kommentiert, bin ich nicht investiert, du?
Ja, ja.
Bist investiert.
Die Position noch.
Genau, also da hat er zum Beispiel letztens mal ein paar Kommentare abgelassen auf Twitter und auch bei, nee, ich weiß nicht, wo es noch war, aber ich glaube bei Sokut auch. Also er ist auf jeden Fall auch immer nah an diesen, aber das war kritisch alles, ja. Jetzt bei Liat ist er, glaube ich, investiert. Und auf jeden Fall ein sehr guter Mann mit sehr, guten Ansichten meiner Meinung nach. Genau, der hat ganz viele Fragen im Call gestellt. Und da haben sie halt auch gesagt, dass sie jetzt neue Distributoren haben in UK. Ja, zum Beispiel jemanden in Südamerika und auf jeden Fall sind sie da jetzt gut positioniert für Wachstum, ja.
Aber weil die schlüsseln das ja so auf, 73% internationale Distributoren, 21% Direktverkauf an Händlern und 6% Direktverkauf an Konsumenten E-Commerce. Ja. Sind dann diese 30%, sind die dann USA oder was? 28%, 27%.
3,6 Millionen waren es jetzt vom Gesamtumsatz.
Ja, ja, genau, ja. Genau. Also ich habe jetzt hier 4 Millionen, dann ist wahrscheinlich ein Teil davon noch international, aber ungefähr, okay. Von den 15 Millionen, 3 Millionen. Nee, ja. Was hast du gesagt?
3,6. Aber da müssen wir auf jeden 4. Fall schon, ich weiß nicht, wie das Q2 aussehen wird. Also es könnte sein, dass sie da einen Nachteil sehen werden durch die Zölle. Sie hatten im Call gesagt, mit 30% Zöllen können sie arbeiten und dass sie nicht glauben, dass es dauerhaft auf diesem Level bleiben wird. Und was man ja auch noch dazu sagen muss, sie haben jetzt ja auch schon länger versucht, die Produktion nicht nur in China zu gestalten. Das heißt, auch da sind sie auch schon ein bisschen anderen Unternehmen voraus. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit Jack Specific vergleichen, wo wir auch beide nicht investiert sind, das wäre ja eine Aktie, die ein bisschen langsam in die Gänge gekommen ist mit der Diversifikation, was die Produzierenden angeht. Und da ist Liat schon ein bisschen weiter. Also auch da muss man sagen, eigentlich alles ganz nett hinsichtlich der Erwartungen, was sie da jetzt machen können. Und so, sie sind, USA ist der wichtigste Markt, das ist Fakt, aber sie sind nicht allein davon abhängig. Genau. Also, wenn man zusammenfassen will, zwei relevante Aspekte, die jetzt das Wachstum befeuern, neue Produktlinien, die sehr gut angekommen sind, die sie auch ausbauen. Sie sagen wortwörtlich, die steckt noch in den Kinderschuhen, diese gesamte Adventure, der Adventure-Bereich. Und dass halt aber auch die Nachfrage insgesamt wiederkommt und die Händler halt wieder aufstocken. Das ist halt ganz cool. Genau. Ja, also so viel dann zu dem momentan sehr simplen Investment-Case. Und jetzt können wir eigentlich mal noch auf den anderen Punkt eingehen, auf den wir immer gerne eingehen. Das ist nämlich das Management-Team und, was man hier auch insbesondere sagen muss, der Gründer, weil auch da muss man mehrere Aspekte wirklich bedenken, würde ich sagen. Wir rufen die Herren mal auf. Also links ist der Dr. Chris Liat, der ist eigentlich Mediziner seines Zeichens und ist der Chairman des Boards, aber nicht der CEO. Also das Management ist der John McDonald, der ist ganz klassisch für, ich würde mal sagen, ja, keine Ahnung, für einen CEO-Job ausgebildet worden, im Gegensatz zu Chris Liat. Also der ist der Gründer und immer noch Head of R&D. Das heißt, alles, was Entwicklung hier läuft, läuft über seinen Tisch und ist er verantwortlich für.
Der hat Steve Jobs-Vibes, wenn du mich fragst.
Ja, genau. Also so würde ich ihn auch einsortieren ungefähr in diese Ecke. Also er lebt dieses Produkt auch. Es gibt da auf YouTube gibt's ein paar nette Interviews mit ihm, wo man auch sieht, wie sehr er das eigentlich lebt. Für meinen Geschmack schon wieder zu viel. Auch darauf komme ich gleich nochmal. Ich sag die ganze Zeit, darauf komme ich nochmal.
Ich weiß schon, warum.
Ja, ja. Auf jeden Fall ist er der Kopf hinten dran und auch nach wie vor, was die Operations, Entwicklung, Forschung angeht, ist das euer Ansprechpartner. Nicht euer Ansprechpartner, aber der Mann, der auf jeden Fall mit all dem betraut ist. Genau. Jetzt, warum reden wir heute insbesondere über den Gründer? Das geht, ist, ja, wie so oft ist da so ein Thema. Wir hatten ja erst letzte Folge darüber geredet, wie das ist, wenn ein Gründer gerne mal die Kontrolle an sich reißt. Und hier ist es so, auch wenn er de facto jetzt über die Common Shares nur 31% der Aktien hat oder 31,6%, hat er tatsächlich Preferred Shares, die pro Aktie 100-faches Stimmrecht garantieren. Das heißt, wenn wir es mal umrechnen, ich habe es mal kurz ausgerechnet, dann kommen wir auf 63,8% der Gesamtstimmen. Was heißt das im Ergebnis? Der Mann, dem gehört das Unternehmen, der kontrolliert das. Wir sind alle Aktionäre von seines Gnaden und ohne ihn läuft quasi nichts in Richtung Akquisition oder sowas. Und wie gesagt, wenn man sich dieses Interview mit ihm anschaut, merkt man, das ist halt ein Founder, wie er im Buche steht, der wird das Unternehmen sehr wahrscheinlich nicht verkaufen.
Kommt aufs Angebot an, oder?
Immer, immer. Aber
ich weiß, was du meinst. So typisch deutsche Vibes, ne? So Familienunternehmen.
Ja, also eher unwahrscheinlich.
Für die nächsten Generationen vielleicht sogar noch und so weiter und so fort.
Hat er auch mit zwei, ich habe mit Leon und Sebastian drüber gesprochen, habe ja vorhin beide schon erwähnt, die haben beide unabhängig voneinander gesagt, na, eher unwahrscheinlich, das ist quasi sein Baby, dass er das verkauft. Wie gesagt, die beiden kennen den Case schon etwas länger, haben ihn auch mit begleitet. Und muss man sagen, nicht so toll. Und auch in anderer Ecke ist es so, dass der schon auch den Daumen drauf hält. Zum Beispiel diese Liat Halskrause. Die Rechte dafür liegen eigentlich, oder das Patent liegt bei Xseed Holdings. Das ist von dem Liat, Dr. Liat wird das kontrolliert. Und der erteilt Liat Corp nur eine exklusive Lizenz zur Herstellung und für den Vertrieb weltweit. Ich will jetzt nicht, es muss nicht problematisch sein.
Er hat die Hand drüber, ne? Ich meine, er hat ja auch an Liat den höchsten Anteil.
Genau, also auch da nochmal sich so ein Recht einzuräumen, ist halt auch wieder, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall etwas, was man nicht sagen kann, was positiv ist. Es ist ich will jetzt nicht sagen, dass es krass negativ ist, aber auf jeden Fall sollte man sich das bewusst machen. Bei Fabform war das übrigens auch so. Hat mir mal vor einem Jahr circa hier besprochen, diese kanadische Bauaktie, da sind wir beide nicht investiert. Dass der Gründer sich da auch die Patente auf seinen Namen angemeldet hat und dann nur dem Unternehmen eine Lizenz erteilt, das zu vertreiben. Ich hatte ihn dann damals gefragt, wie das dann aussieht, wenn er stirbt. Also war ich mal ganz direkt wieder deutsch direkt. Hat er gemeint, ja, das ist kein Problem, das wird dann an das Unternehmen überschrieben und auf Dauer, die erhalten dann dauerhaft die Rechte. Okay. Gut, trotzdem irgendwie
lauter immer so ein bisschen komisch. Lauter schlaue Füchse hier unterwegs.
Ja. Sowieso die Trennung wirklich wieder von verschiedenen Vermögenswerten und dass man quasi sich immer noch ein Recht einräumt. Nach dem Motto, wir gehen zwar an die Börse, aber mit ein paar Haken noch dran. Ne? Also das ist ja dann doch häufiger so.
Ich meine, da ist halt der Vorteil, dass er rein theoretisch schon ein hohes Stimmrecht hat, weil warum sollte er sich jetzt selber bescheißen, ne?
Ja.
Aber trotzdem hat es halt einen Fadenbeigeschmack.
Hat halt die Kontrolle, muss man sich klar machen, du bist von dem abhängig, von dem Mann. Der besetzt den Vorstand, er besetzt alles, was Relevanz hat und Kontrolle über das Unternehmen ausüben kann. Und genau, so viel sollte klar sein.
Aber Christian, doofe Frage, was ist der Unterschied zwischen Chairman und Director?
Also der Chairman ist quasi der
Board-Vorsitzende.
Ja, Vorstandsvorsitzende. Also
Board-Vorsitzende.
Wenn du es als Gremium betrachtest. Ja.
Und der Director?
Das ist ein einfaches Mitglied.
Ach so, okay, ja. Habe ich mich nämlich gerade gefragt.
Also es gibt mehrere Directors und es gibt den Chairman of the Board.
Ah, okay.
Genau. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen darauf eingehen wollen, okay, Management, wie vertrauenserweckend war das bislang? Man könnte Ihnen sagen, dass Sie etwas zögerlich in der Kommunikation waren über diese Lagerproblematik während Covid. Also Sie haben das gut erklärt, warum Sie das Lager aufbauen. Das hat auch, glaube ich, jeder verstanden. Wir haben ja gerade darüber auch gesprochen. Aber als dann so sichtbar wurde, okay, die Händler haben selbst noch volle Lager, wirkte das so, als ob sie das ein bisschen intransparent gestaltet haben. Aber ich würde das jetzt auch nicht zu sehr nach vorne bringen. Ich hatte den Eindruck, dass sie das auch hätten früher kommunizieren können, wenn man einfach mal die ganzen alten Press-Releases durchgeht und dann merkt, ab welchem Punkt sie wirklich sagen, ups, ja, das könnte ein Problem werden. Sie haben immer noch lange von dem starken Umsatzpotenzial gesprochen. Ohne halt zu sagen, okay, eigentlich klappt das jetzt gar nicht mehr so, weil die Händler gerade nicht mehr nachbestellen. Und gab es auch häufiger Fragen im Call und da wurde es sehr verallgemeinert und ein bisschen beschönigt, meinem Empfinden nach. Du merkst, ich ruder so ein bisschen rum, weil ich mich ja, einfach nicht so festlegen will, weil ich glaube, da ist keine böse Absicht dahinter gewesen.
Ich wollte es gerade sagen, vielleicht haben sie es ja wirklich einfach nur verbaselt und sich selber eben das, was du gerade gesagt hast, Umsatzpotenzial und so weiter, vorgemacht. Und dann irgendwann mussten sie es wirklich realisieren und
ja, im Prinzip hat der Markt erst realisiert, als die Zahlen schlechter wurden. Das ist halt immer schlecht. Ja, das siehst du nicht.
Das ist halt 50 Millionen Marktkapitalisierung jetzt. Gut, damals waren die dann natürlich auch teurer, ne?
Stand mal $33 die Aktie.
Ja, ja, okay. Aber ich denke mir immer, ne, wo wir jetzt letzte Woche erst so Themen hatten, was da alles schiefgehen kann, dann denke ich mir halt, soll nicht passieren, aber irgendwie ist es auch nicht ungewöhnlich.
Ja, da kamen doch heute die Zahlen bei unserem Schiefgeher. Ich habe gar nicht geguckt, wie die am Markt ankamen. Also, wir reden über Simply Solventless. Die haben heute Zahlen berichtet. Wir sind beide nicht investiert.
Ich habe es mir gar nicht mehr angeguckt, ehrlicherweise.
Ist um 12% gestiegen, aber halt auch nur von 0,2 auf 0,225. Also, ist jetzt auch nicht die Welt, würde ich sagen. Kein Befreiungsschlag in meinem Empfinden nach. Ja.
Das ist over.
Genau. Ja, dann kommen wir auch schon zur Bewertung. Martin, du hattest, glaube ich, einen Sheet vorbereitet. Ich habe aber auch eins.
Zeig lieber deins.
Also
warst du denn mit meiner Bewertung zufrieden?
Überwiegend ja. Warte kurz. Ich kann jetzt aber wir können das als Diskussionsgrundlage jetzt einfach mal meins aufrufen.
Ich habe ja meins nebenbei.
Weil bei mir muss man auch mehrere Sachen beachten. Nicht, dass wir jetzt einfach schon drauf gucken und sagen, ach, Christian, da hast du aber glorreiche Annahmen getroffen. Also, Shares Outstanding, da habe ich auch die Preferred Shares mit reingenommen. Die könntest du theoretisch umwandeln, 1:1 in Common Stock. Würden sie aber nicht machen, weil die 100-faches Stimmrecht haben. Du schmeißt ja nicht dein Stimmrecht
aus dem Fenster. Das fällt
dann weg, ja? Im Prinzip kannst du es rausnehmen. Ich habe es jetzt drin gelassen. Wir sind jetzt hier bei Fully Diluted Shares, macht kaum Unterschied. Wir haben 6,2 Millionen Aktien, die momentan ausstehend sind und quasi handelbar sind. Und 311.000 könnten theoretisch noch dazukommen, aber ihr habt das jetzt gehört, die 100.000 oder so knapp 100.000 Preferred Shares werden nicht umgewandelt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wir sind ja momentan bei einer Market Cap von ca. 52,5 Millionen. Das Unternehmen hat aber sehr viel Cash auf der Bilanz, hat keine wirklichen Schulden, es sind gerade mal 0,5 Millionen Schulden und hat 12,7 Millionen Cash auf der Bilanz. Das heißt, wir haben eine adjustierte Market Cap von circa 40 Millionen. Genau. Jetzt haben wir ja schon gesehen, vorhin, Net Income war bei 1 Million. Wenn du es jetzt analysieren würdest, also 1,1 oder sowas, sind wir bei 10 Mal PI. Und ungefähr da komme ich auch raus. Sie weisen keine Adjusted EBITDA aus. Das heißt, wir wissen jetzt nicht so ganz, okay, gab es da jetzt viele Sondereffekte, die wir vielleicht rausnehmen sollen. Da merkst du mal, wie manchmal blind man dann ist, wenn man keine Adjusted EBITDA mehr hat. Aber das ist halt wirklich so ein Aspekt, den man hier berücksichtigen sollte. Du kannst aus dem Adjusted EBITDA jetzt auch die Stock-Based Compensations rausnehmen, wenn es welche gibt, logischerweise, weil wir haben jetzt ja die Shares Outstanding komplett oben mit drin. Das wäre ein Aspekt, den man hier reinbringen könnte. Aber so kompliziert wollte ich es gar nicht machen, weil ich sage euch jetzt auch, warum diese Zahl mit Vorsicht zu genießen ist. Ich habe mich hier einfach das EBIT vom Q1 vervierfacht. Was?
Hast du ja gerade schon mal kurz gesagt, glaube ich, ne?
Genau.
Dass das erste Quartal das Beste ist.
Und habe dann einfach die Maintenance CapEx draufgepackt und dann war ich halt beim EBITDA oben angekommen. Also ist jetzt kein Adjusted EBITDA. Genau, das Q1 ist meistens stark, was auch irgendwo Sinn ergibt. Du bereitest dich als Händler auf den Sommer vor, du bestellst natürlich, die Bestellzyklen haben natürlich eine gewisse Dauer, wenn China produziert wird. Das heißt, im Q2 fängst du an zu verkaufen, wenn halt das Wetter passt. Q3 ist auch noch stark und Q4 ist halt dann logischerweise nicht mehr ganz so ordentlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie durch die neuen Produktlinien auch da vielleicht ein bisschen Verteilung bekommen. Aber sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Und nach Abzug der Steuern sind wir hier bei einem EV-Free-Cashflow-Multiple von 9,2, EV-EBITDA von 5,7, PE von 12 und Adjusted PE von 9. Aber wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen. Und was man jetzt aber auch sagen muss, es könnte sogar sein, dass das ein bisschen zu konservativ gerechnet ist, denn im Call wurden sie auch gefragt, wie hoch ihre OPEX sind. Und dann kam auch der Interesse, also jetzt, wenn wir weiter in die Zukunft schauen, und da hat er gesagt, ja, 20, 21, 22 Millionen, das sind wahrscheinlich die OPEX, die wir erzielen werden. Und so circa 70 bis 80 Millionen Sales können sie erreichen, ohne ihre OPEX zu erhöhen. Wenn wir jetzt diese 70 bis 80 Millionen an Sales mal in Betracht ziehen würden, als maximales Operating Leverage, also wo das perfekt da ist, und die Bruttomargen, die sie momentan haben, das sind 43,74%, mit den 70 Millionen produzieren, kommen wir bei 30,6 Millionen Cross-Profit raus. Davon würden wir jetzt ja mal konservativ die 22 Millionen OPEX abziehen.
Und dann 8 Millionen.
Da haben wir 8,6 EBIT an der Untergrenze. Mhm. Na, also weil wenn wir jetzt die 80 Millionen annehmen würden, wäre es ja noch heftiger, weil dann schlägt ja halt wieder dieser OPEX, dieser Operating Leverage Effekt, schlägt halt wieder voll durch. Und dann haben wir hier eine ganz, ganz andere Kalkulation. Also die ist dann natürlich viel, viel besser, wenn wir jetzt hier die 8,6 annehmen. Dann sind wir nämlich nur noch beim PE von, just a PE von 6. Und was man auch noch sagen muss, wir können uns mal kurz auch die Bilanz gerade anschauen. Die ist nämlich auch interessant, denn da sollte ja auch ein positiver Effekt jetzt fortlaufend entstehen. So, genau, okay. Wenn wir jetzt die Bilanz anschauen, merkt man schon, ach, so eine schöne Bilanz haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben Total Assets von 45 Millionen und gerade mal Verbindlichkeiten von 5,7. Also insgesamt Verbindlichkeiten von 5,77 und dann halt ein Equity von 39,5 Millionen. Das heißt, das Unternehmen besteht eigentlich nur aus Equity. Und die haben jetzt schon 12,7 Millionen Cash und haben noch Inventar, das sie abbauen. Das heißt, daraus entsteht ja nochmal ein sehr positiver Effekt. Da fließt Cash wahrscheinlich zu. Ja. Sie hatten, glaube ich, im Call gesagt, irgendwie so, boah, bei 35 bis 40 Prozent des Umsatzes soll das Inventar liegen, perspektivisch. Das heißt, da sind wir auch irgendwie so halbwegs in dem Bereich. Das ist dann okay. Ich meine, Moment, ich muss es nachgucken, weil nicht, dass das Working Capital war. Das wäre mir jetzt peinlich, weil das ist natürlich immer ein Riesenunterschied. Ich gucke nur mal kurz, was das war. Oder kannst du dich an den Satz so sinngemäß erinnern?
Leider nein.
Ich hab's gleich, der Call war ja.
Schau lieber nochmal nach.
Ah, genau. 25% ist das Unterende und 40% ist das Oberende. Also das heißt, wir haben dann eine Range, die ist schon sehr breit gefächert und lässt auch nochmal Raum für positive Spekulationen offen. Ja, und das, was ein bisschen schade ist, dass diese Upside mit der Übernahme wahrscheinlich raus ist, weil wenn man so eine Bilanz sieht, der Käufer sieht die auch so. Der sieht halt, da ist eigentlich keine Verbindlichkeit. Und das Unternehmen war kurzzeitig net zu dem Zeitpunkt, wo sie auf dem Tief waren, weil die halt super viele Current Assets hatten, hier 40 Millionen, keine Verbindlichkeiten und der Aktienkurs war richtig runtergeprügelt. Also das ist schon super interessant gewesen und für einen Käufer natürlich auch super interessant, weil du kaufst das Unternehmen quasi, obwohl es gut läuft, Umsatzzahlen erzielt, EBIT erzielt, kaufst es halt für ein Appel und ein Ei, also quasi
ja,
zum
wenn es net ist, ja.
Ja, also deswegen, das ist ein bisschen schade, aber abseits dessen würde ich sagen, es ist für unsere Verhältnisse nicht dieses super günstig bewertet, das wir normalerweise kennen, es ist aber und ich würde nicht sagen, dass es fair bewertet ist. Also wenn sie es jetzt schaffen, diese Year-by-Year-Zahlen weiter fortzusetzen, weil jetzt wir werden Covid so nicht mehr bekommen wahrscheinlich und auch nicht mehr mit den gleichen Auswirkungen. So weit haben wir dann doch wahrscheinlich dazugelernt, dass da nicht wieder diese großen Runs stattfinden und dann danach bricht alles wieder ein. Könnten wir jetzt ein Unternehmen haben, das jetzt sehr stetig wächst und dann auch sehr stetig vom Markt dafür belohnt wird. Also, dass es um den Pleite geht, ist absolut ausgeschlossen. Sie haben super viel Cash. Die Frage ist halt auch, was machen sie mit dem Cash? Da können wir auch mal gespannt sein. Die
der
Frage
Klassiker ist, Kapitalallokation.
Die Frage ist halt nicht geklärt. Also klar, sie können jetzt ihre Produktlinien ausweiten, das wird ein bisschen Cash verwenden, aber nicht so viel. Ja? Deswegen mal gucken, auf was für Ideen sie da kommen werden. Müsste man sich vielleicht auch die vorigen Calls auch nochmal anschauen, ob das Thema mal aufgekommen ist. Aber meist hat sich die Frage nicht gestellt, da das Unternehmen an einer ganz anderen Stelle in der Entwicklung war. Und da sind sie jetzt gerade, meinem Empfinden nach, sehr schön rausgekommen. Ja.
Ja, sieht wie so ein klassischer Wachstumswert aus, der einfach total fair maximal, also ich will sagen, eigentlich ist es günstig, aber schlimmstenfalls würde ich sagen, fair bewertet. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Also, weil, was weiß ich, normalerweise haben ja so saubere Geschäftsmodelle, wo du ganz gut verstehst, würde ich jetzt mal so pauschal einfach sagen, bitte nicht drauf festnageln, 15er KGV oder so, ne? So.
Ja, ich meine, die Upside ist definitiv da. Sie haben gesagt, die OPEX bleiben relativ gleich, das heißt, sie dürfen
und jetzt das Wachstum halt noch, ja. Was noch dazu kommt. Das eine war ja nur die Bewertungsausweitung.
Also es kann jetzt ja wirklich auch sein, dass die nächsten Quartale besser tatsächlich aussehen als das erste Quartal, obwohl es das starke ist, weil sich einfach dieser Inventory-Sell-Through-Effekt jetzt so stark bemerkbar macht, dass das Inventar halt durchverkauft wird, dass da auch nochmal nachgeordert wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das super wahrscheinlich ist, aber man kann es mal mit gedanklich mitnehmen. Und wenn man hier investiert, würde ich sagen, ist es aber eher ein Investment von sollte man ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Aktie jetzt so innerhalb kürzester Zeit auf $20 wieder hochspringt. Aber wenn man jetzt halt die Frage stellt, kann ich hier jedes Jahr meine 30% mitnehmen, würde ich sagen, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja. Wie ist deine Meinung über die Aktie? Du bist nicht investiert.
Nee, also mir gefällt die Aktie sehr gut bis jetzt. Mhm. Also ich bin ja das mit Truebar gucke ich mir ja die ganze Zeit mit an. Aber man kann ja auch mal die Position switchen oder so, wenn man da nicht mehr ganz so überzeugt ist. Und sowas könnte ich mir schon vorstellen, weil mir gefällt der Case bis jetzt.
Ja, mir auch, weil er halt sehr, sehr simpel ist und trotzdem funktionieren kann, weil sie jetzt eigentlich von der Marktdynamik her, eigentlich die müsste auf ihrer Seite sein, weil sie hatten die ganze negative Effekte und jetzt sind sie von ihrer Sprache her, sind sie wieder sehr aufgerüstet und sagen überall Demand, Growth und so weiter und schauen auch so sehr weit in die Zukunft mit ihren Worten. Ja, es klingt jetzt nicht so, als ob das in die nächste Ecke wieder abreißen würde. Klar, die Tariffs, das ist ein Problem, aber da sind sie ja auch dran. Und ich glaube, das ist vom Markt auch eingepreist, dass das Q2 unter Umständen ein bisschen Probleme sehen könnte. Aber ja, haben sie im Call auch kurz adressiert.
Ja. Was mir halt so gut gefällt, wir hatten vor Corona, was ich dir immer sag, es geht von links unten nach rechts oben. Und so war es ja eigentlich auch, was die Fundamentaldaten angeht. Und dann ist es noch ein Produkt, was leicht verständlich ist. Anscheinend sind die Produkte auch gut. Ich meine, da kann man ja dann nochmal ein paar Bewertungen auch, wenn man sich dafür interessiert, nochmal nachlesen. Und das mit Corona ist jetzt scheinbar überstanden. Und dann ist, also die Bewertung ist ja dann trotzdem eine Absicherung nach unten. Und ja, jetzt könnte man sich noch irgendwelche Ziele ausmalen, damit man auch auf seine CAGR kommt. Damit, wenn du mich mal wieder fragst, was habe ich denn für eine Erwartung, dass ich dann keinen Anschiss kriege, wenn ich sage, ja, ich gucke halt einfach irgendwas Ordentliches zwischen 10% und 25% im Jahr wird schon rauskommen, ne?
Theoretisch kann sich die Aktie auch verdoppeln, wenn halt dem Unternehmen wieder zugetraut wird, dass sie
das
jedes Jahr
Wachstum
machen können.
Das ist ja das, was ich immer meine, ne? Ja. Wenn jetzt 2-3 gute Quartale kommen, was hilft dir deine ganze Planung, wenn sich die Aktie aufgrund dieses Hypes, wenn die dann mal anfängt zu rennen, dann macht die ja immer diese unregelmäßigen Sprünge, das meine ich halt.
Ich denke halt auch, dass sie nicht der klassische Covid-Gewinner sind, weil sie zeigen können, gerade zeigen, dass sie wieder wachsen können, aus eigener Kraft da rausgekommen sind, keine Verbesserung gemacht. Alle Probleme werden gefühlt adressiert gerade, es läuft rund. Also von daher ist das Unternehmen durchaus gerade dafür positioniert, Vertrauen zurückzugewinnen und vom Markt auch ein entsprechendes Premium wieder zu bekommen. Gleichzeitig weil dann auch den Abschlag durch die Kontrolle, der wird immer da sein oder durch diese
der fehlende Governance-Abschlag.
Ja, das muss man wirklich so sagen. Also den würde ich auch immer annehmen.
Wie hoch würdest du den annehmen?
Na, da kann ich keine Zahl dran machen. Aber
20%?
Fakt ist, die Upside ist raus und du musst an irgendeinem Punkt von dir aus sagen, ups, ja, das ist jetzt nicht mehr mein Bereich, das ist mir zu hohes Multiple. Keine Ahnung, wenn sie bei 30 mal EBIT traden, ist ja klar, dass dann für mich so ein Thema auch relativ schnell durch ist, wenn ich keine Sichtbarkeit habe auf ein EBIT, das dann doppelt so hoch ist im nächsten Jahr.
Ja, da bist du ziemlich konsequent, muss man schon sagen, im positiven Sinne, ne?
Ja.
Also da habe ich mich auch geändert. Also wenn ich jetzt in die Aktie investieren würde und die würde in kürzester Zeit nur eine Multiple Expansion haben und jetzt sagen wir mal, die hat dann irgendwie ein KGV von 20, würde ich mir noch durchgehen lassen. Aber wenn es dann auf einmal ein KGV von 25 ist, Innovative Food Holdings als Beispiel. Also war ja ähnlich von den Bewertungen her jetzt, ne? Aber ist ein ganz anderer Case, weil hier sieht es jetzt fundamental auf jeden Fall sehr gut aus, was das Wachstum angeht. Und wir haben nicht so viele Fragen wie jetzt zum Beispiel bei Innovative Food Holdings.
Genau, wir haben ja ein Unternehmen, das sehr stark wächst, profitabel wächst, ein schönes Operating Leverage hat. Das Management gibt alle richtigen Antworten im Call auf alle möglichen Themen. Sie haben die Risiken, haben sie gerade abgeschwächt durch ihre Produktionsdiversifikation. Also im Prinzip ist das jetzt einfach ein schönes Setup für einen schönen Case, den man auch theoretisch ein bisschen länger begleiten kann. Und dann mal gucken, ob der Markt einem dann früher Recht gibt, als man es erwartet hat oder heftiger Recht gibt, als erwartet. Aber bis dahin würde ich sagen, kann die Aktie sich verdoppeln in einem Jahr? Ja, klar. Wenn sie jetzt einfach zeigen, dass das nicht alles heiße Luft war. Wie gesagt, Q2 kann sein, dass wir die T-Terrors drin sehen. Ja, das würde mich wundern, wenn nicht. Da bitte alle nochmal den Call auch anhören. Genau, aber so viel dazu. Also ich habe, wie gesagt, eine kleine Position, bin aber auch geneigt, die nochmal zu erhöhen. weil ich es auch ehrlich gesagt die Downside nicht so sehe. Wie gesagt, das Ding ist nah am Buchwert gehandelt worden und hat ziemlich viel Cash auf der Bilanz, ist profitabel, Umsatz wächst gerade wieder. Also alles hinsichtlich Marktdynamik weist eigentlich nach da oben, ja, also
und sehe da nicht das große Risiko. Wenn die Aktie jetzt hat, das ist halt jetzt das, wo ich auch mittlerweile dran glaube, ne? Wenn die Aktie jetzt hat ein paar Milliarden wert wäre, hätte der Markt das schon lang eingepreist.
Ja.
Und bei Small Caps oder das ist ja eigentlich ein Nano Cap, dauert das halt. Also das habe ich jetzt auch schon ganz oft mitbekommen, dass das so total verzögert ist in Zeitlupe.
Das
also nicht immer halt, aber
ja, ich habe tatsächlich versucht, die Aktie an den Zahlen, an dem Tag, wo die Zahlen rauskamen, wollte ich sie sofort kaufen und hatte keine Chance.
Dann war die
Liquidität. Die hat, glaube ich, bei 5,6 gestartet und ist am Ende bei 8, irgendwas geschlossen.
Ich sehe es, ja.
Ja. Und ich habe nicht eine Aktie bekommen. Nicht eine einzige. Warum?
Das war der zweite, fünfte.
Interactive Broker hatte ich wieder limitiert. Ich hatte, glaube ich, direkt so eine Order von 7, irgendwas drin, dann 8. Und ich habe nichts bekommen, obwohl mein Preis halt drüber war. Aber im Interactive Broker sagt immer, nee, Moment, du setzt das zu hoch über den Marktpreis an. Aber der Marktpreis ist uralt, den die da zugrunde legen. Der ist von ein paar Minuten oder so. Ne?
Und du musst halt ein Abo abschließen.
Das ist halt vielleicht leider nichts. Klingt leider nichts, ja. Das ist echt ärgerlich. Und bei OTC ist dann halt wirklich so, an diesen Events zu kaufen, ist echt nicht leicht. Also musst du vorher schon deine Arbeit machen und irgendwas sehen. Aber jetzt ist die Aktie immer noch okay vom Preis. Bis gut. Ja, es tut mich immer so ein bisschen schwer, wenn da irgendwas bei 10-mal annualisiert PI handelt. Aber ich würde schon sagen, die Aktie ist
aber
relativ günstig.
Ich meine, klar, wir schauen jetzt auch nicht, nur weil ich es gerade sehe. Ich meine, so weit in die Vergangenheit schauen wir ja nicht. Aber wenn ich mir jetzt den Google-Chart angucke, seit 2005, 2001 wurden die gegründet, wenn das hier stimmt. Die hatten ja schon echt wilde Zeiten, ne? Also war ein paar Mal, also ist auch ein komischer Chart. Aber weiß man auch immer nicht, ob das irgendwie falsch gerechnet ist oder so.
Jo.
Ja. Die Situation jetzt ist ja entscheidend und nicht, was vor 20 Jahren war.
Ich denke, dass die Aktie nicht weiter gestiegen ist, ist halt das Thema, wo sie herkommt gerade. Ja, und vielleicht sitzt das zu vielen Leuten noch in den Knochen. Die Shareholder-Base ist auch teilweise noch die gleiche, glaube ich, ja.
Ja, von eingeschlafen daher, halt, ne?
Ja, aber ich bin jetzt zum ersten Mal investiert und fühle mich eigentlich auch wohl mit dem Investment und kann mir auch vorstellen, vielleicht erhöhe ich es auch gleich nochmal, ich weiß nicht. Jetzt gerade, wo ich es mir nochmal so vor Augen halte, denke ich halt auch wieder, ja, was kann jetzt ganz groß schief gehen? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ein bisschen was schief geht, dann haben sie halt immer noch schöne Produkte mit teilweise auch Patenten, die sie dann können sie das Unternehmen verkaufen, wenn es schief geht, ja, und haben halt einen super tollen Buchwert. Umsatzrückgänge sollten wir jetzt nicht sehen. Dann wird es spannend also, für die Aktie. Aber
ja, sehe ich jetzt erstmal. Im Jahresvergleich meinst du, ne?
Ja. Genau, ja. Genau. Also cool. So viel zum Thema Liat.
Vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung.
Sehr gerne. Gut, dann kommen wir doch mal auf einen, ja, auch fast schon Dauergast, würde ich sagen, im Podcast. Das ist MindTechnology. War mal ein Pitch von mir. Ist sehr, 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 sehr gut gelaufen, aber leider ohne mich. Das ist schade. Aber ja, habe ich tatsächlich gut verdaut, weil ich zeitgleich bei anderen Investments hatte, die auch gut liefen. Also,
das ist ja immer das Entscheidende, ne?
Genau.
Wo war man denn sonst so investiert?
Ja, aber wenn Sie die Umsatzzahlen anschauen, sieht es erstmal ja gar nicht so toll aus. Wir haben einen Umsatzrückgang von 9,6 Millionen auf 7,9 Millionen von MindTechnology. Ist ein Offshore-Öl-Zulieferer, muss man sagen, und ist sehr dem eigentlichen Bohren oder den Ölplattformen vorgelagert, weil es darum geht, die unter Wasser zu überprüfen, seismische Überprüfung zu machen, wo theoretisch Fundamente gebaut werden können, wo theoretisch irgendwelche Ablagerungen sind, die ökonomisch relevant sind. Und das ist die gesamte Geschichte, die wir hier haben mit diesem Unternehmen. Und das Unternehmen ist sehr allein mit seiner Technologie auf dem Markt. Das sagen sie immer wieder. Mir ist es auch noch nicht gelungen, das zu widerlegen. Ich habe es durchaus versucht. Von daher kann man ihnen das, denke ich, auch so glauben, dass sie da relativ alleine auf weiter Flur sind. Aber wenn wir uns jetzt erstmal den Umsatzrückgang anschauen, das liest man nicht gerne. Man muss dazu sagen, sie haben immer größere Orders, die sie abarbeiten. Und dann kann es halt so sein, dass manchmal eine Order auch in das nächste Quartal fällt. Und darauf berufen sie sich auch. Sie haben im Call gesagt, dass ungefähr 5,5 Millionen ins nächste Quartal quasi gerutscht sind. Ja, und das Problem war dabei, dass entweder Third-Party-Components, also von Drittzulieferern, die Komponenten nicht rechtzeitig da waren, oder dass sie das Shipping, also das Verschiffen der Produkte, nicht rechtzeitig arrangieren konnten. Wie stellt sich das zufrieden immer, so eine Erklärung?
Ist halt jetzt von den Produkten her genau das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten, habe ich ja schon immer gesagt, kann ich mich nicht so wirklich reinversetzen. Wenn das Management sagt, wir haben da 5,5 Millionen, dann glaube ich das erstmal an Umsatz, die nicht gebucht werden konnten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Ich würde mir noch den Auftragseingang halt angucken, den haben die doch immer getrackt, ne?
Ja, da sind wir jetzt im April bei 21 Millionen und im Januar waren wir noch bei 16,2 Millionen. Aber da sind halt eben diese 5,5 Millionen mit drin. Das wurde explizit nochmal gefragt.
Ich meine, es wäre halt immer schön, also ich denke mir immer, warum muss bei einem Unternehmen, was sich gut entwickelt, der Umsatz zum Vorjahr sinken? Aber wir haben halt hier das Öl als zugrunde liegende Branche, sage ich jetzt mal, die sowieso sehr zyklisch ist.
Sie haben einfach lumpy orders, also es ist ein super lumpy.
Ja, es und ist halt, es, wenn ich das nicht das Gefühl habe, ich verstehen ist der falsche Begriff, dass ich das einigermaßen einschätzen kann. Also weil hier bei Liert, was wir jetzt gerade besprochen haben, klar, da würde ich mir die Zahlen nochmal genauer anschauen, aber wenn dann der Umsatz auf einmal zum Vorjahresquartal sinkt, dann weiß ich sofort, da ist was nicht in Ordnung. Und das weiß ich hier halt nicht.
Ja.
Also ich muss dem Management halt glauben, ne?
Und genau. Und dieses Spielchen ist auch ganz interessant, was sie immer machen jetzt. Sie sagen, naja, der Umsatz sieht jetzt nicht aus, aber hier, Leute, das war um die nächste Ecke ist der Umsatz, ne? Da sind die 5,5 Millionen. Und dann ist es so, der Backlog sinkt ja dann de facto auch, weil jetzt sagen sie, okay, der Backlog ist in 21 Millionen, aber da sind ja die 5,5 Millionen drin. Wenn du die abziehst, bist du unter den 16,2 Millionen, die du im Januar hattest und deutlich unter den 31 Millionen, die du im April 2024.
Und dann hast du halt wieder dieses zyklische Öldings, wobei ja gerade eigentlich noch nicht so ein Zyklus-Down ist beim Öl, oder?
Ja, aber nee, kann man drüber diskutieren. Der Ölpreis ist halt die ganze Zeit zu niedrig gewesen und das ist da wirklich super interessant gewesen. Aber was mich halt einfach so ein bisschen nervt an dieser Argumentation, ja, Umsatz ist zwar niedrig, aber nächste Ecke, da ist halt das und das. Und der Backlog ist niedriger, aber wir haben schon wieder Order, die jetzt gerade reingekommen sind und es gibt ein paar tolle Opportunitäten, die wir Optionalitäten, die wir noch quasi ausloten und wo dann auch noch mehr reinkommt. Das stimmt auch, weil am Tag davor hatten sie 4 Millionen Order announced mit einem alten Kunden, also mit dem hatten sie vorher schon Geschäftskontakt, aber für einen neuen Anwendungsbereich. Das haben sie immer mal wieder gesagt. Wir versuchen für unsere Produkte neue Anwendungsbereiche zu finden. Sie haben jetzt leider nicht gesagt, was das konkret war. Man kann Rückschlüsse darauf führen anhand des Kundens vielleicht, aber da wollen sie sich auch nicht immer an die Karten gucken lassen, weil sie halt im Call auch explizit sagen, ja, wir wollen halt nicht, dass unsere Konkurrenten wissen, was wir hier machen. Ja, und vor allem, dass sie dann so einen Satz noch sagen hier, Prospects that are well in excess of our current backlog of received orders. Das heißt, sie haben theoretisch eine Sichtbarkeit auf neue Umsätze, die deutlich höher sind als der gesamte Backlog, den sie gerade haben. Aber das sagen sie jedes Quartal. Jedes Quartal ist entweder der Satz drin, Umsatz ist ins nächste Quartal gefallen, Backlog sieht zwar niedriger aus, aber wir haben einen tollen Backlog in Aussicht. Das mag sein, da kommen auch größere Order manchmal rein. Das betonen sie auch jedes Mal. Von Anfang an haben sie das betont, seit ich den Case betrachte. Aber so ein bisschen habe ich dann manchmal die Sorge, dass das irgendwann so rabiat abreißt und alles überrascht. Sprich, Umsatz ist nur stagnierend, Backlog ist krass zurückgegangen, ist nicht neu aufgefüllt worden und dann kannst du dich wieder darauf berufen, dass im nächsten Quartal was reinkommt, aber irgendwann ist ja auch mal so der Abriss auch real.
Genau, und das Ding ist halt einfach das, wenn du dir jetzt die Entwicklung, was wir gerade schon gesagt haben, zum Quartal im Vorjahr anguckst, ist es auf jeden Fall mal deutlich schlechter, die sind nicht mehr profitabel und wenn jetzt noch ein, zwei enttäuschende Quartale kommen, dann bist du halt bei so einer zyklischen Aktie ganz schnell wieder bei so einem Kurs von $4 und dann hast du halt auf ein paar Jahre wieder nichts gewonnen, außer diese eine Geschichte, die du ja damals vorgestellt hast mit der Entflechtung von den Shares und so weiter, dass das einmal aufgeräumt ist und dann gab es ja diesen krassen Sprung, aber das ist halt nett, ich sehe halt jetzt nicht hier ganz klar, aha, ich gehe davon aus, das Unternehmen steht in 3 Jahren deutlich besser da. Mhm. Was ich jetzt bei Liert eben schon denke.
Stimme ich dir zu. Also wünsche mir jetzt keine Aussage dahingehend zutrauen. Natürlich, warum ist das der Profit negativ? Also warum sind wir hier bei minus 0,65 Millionen in dem Quartal, weil halt die Umsätze nicht reingeflossen sind? Ist vollkommen logisch. Wenn du halt oben drauf den Umsatz jetzt reingeschmissen hättest, hat ja auch der Robert Capps gesagt, der CEO, dann hätten sie jetzt 2 Millionen mehr Cross-Profit und dann wärst du halt bei 1,3 Millionen EBIT circa.
Ja, du hattest ja bei dem Unternehmen auch in der Vergangenheit immer schon wieder, also hattest du ja auch immer das schöne Operating Leverage
ganz, ganz stark
gezeigt.
Bei denen. Ja, genau. Genau. Was man sich auch noch anschauen kann, sie betonen jetzt ihren tollen Operating Cashflow, der ist auch toll, sind wir bei 4 Millionen, das ist schon ganz schön beeindruckend, wenn du halt 0,6 Millionen negatives EBIT hast in einem Quartal. Aber das kommt halt überwiegend aus den Accounts Receivable. Das war mal sehr, sehr stark erhöht auf ihrem Balance Sheet. Also sie hatten unfassbar hohes Working Capital. Ich glaube, mir fällt fast kein Unternehmen ein, das ein höheres Working Capital hatte. Wie gesagt, da sind jetzt 4 Millionen positiver Effekt zugeflossen und insgesamt wäre das der Operating Cashflow nach Changes in Working Capital quasi nicht mehr zu erkennen, also wenn wir die wieder rausadjustieren würden.
Woran lag das bei denen nochmal, dass das so extrem ist?
Was denn?
Mit dem Working Capital?
Dass sie halt in Vorleistung gehen immer.
Haben die da so viel Zeug?
Ja, die haben sehr viel Inventar. Wir können auch gerade mal gucken, das Inventar ist jetzt noch bei 13 Millionen, waren vorher auch bei 13 Millionen.
Ich erinnere mich,
und ja, die Accounts Receivable waren vorher bei 11,8 und jetzt bei 7,8. Also da gab es einen Abbau der Accounts Receivable.
Ja klar, weil die für die ganzen großen Ölfirmen und so, ne, die diktieren halt die also, Rahmenbedingungen. Man sieht
ja, Current Assets von 31,7, Current Liabilities von 8,9. Also ist schon ein ordentlicher Unterschied, den wir hier sehen. Und die Current Assets sind jetzt auch im Vergleich zum Januar nicht rasant nach unten gegangen, muss man sagen. Ja.
Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein nachhaltiges Thema. Was sie jetzt halt immer wieder im Call betont haben, ist, dass sie halt, oder was da ständig betont wird, was auch ein guter Aspekt ist, den man auch berücksichtigen muss, ist, dass ein Großteil ihrer Umsätze ja mittlerweile auch durch diese Aftermarket-Sales zustande kommen, weil diese ganzen Controllers, die sie verkaufen, sind in einem sehr aggressiven Umfeld, werden die eingesetzt. Das Meer ist natürlich nicht so nett zu allen Sachen, die du da einsetzen kannst. Und da machen sie halt ziemlich viele Repairs, Maintenance und so weiter. Und das waren mal nur 40% des Umsatzes im Quartal und jetzt sind es halt 71% in diesem Quartal gewesen. Aber das Quartal hatte ja eigentlich auch einen Effekt durch die Verschiebung des Umsatzes. Deswegen, finde die Argumentation ein bisschen schwierig. Also die 71% sind nicht nachhaltig. Ja.
Ich wollte es gerade sagen, was ist denn da recurring? Also kann man da irgendwas draus ableiten?
Also ich würde auf jeden Fall ich würde einfach zur Kenntnis nehmen, dass sie eine größere installierte Basis haben an Produkten und dadurch auch mehr diese Aftermarket Sales haben. Also der Umsatzsockel ist jetzt halt etwas
Revenue.
Das war das typische deutsche Denken und englische Vokabel dann. Der Sockel ist jetzt ein höherer als zuvor. Und was sie auch gesagt haben, sie haben ja auch zum Beispiel ihre Fabrik in Texas haben sie ausgebaut, um noch weitere Maintenance- und Repair-Arbeiten durchführen zu können. Also das heißt, sie sind da ja auch darauf eingestellt, dass sie Wachstum sehen. Und von daher so, aber gut, am Ende Management ist Management, musst du abschätzen können, dass dieses Management ist schon so lange beim Unternehmen, da lief eigentlich nie was, aber wo sie halt richtig lagen, ja, ist halt
gesagt,
dieses Sonar-Segment, was eigentlich das Good-Business war zu verkaufen und auf das augenscheinliche Bad-Business zu setzen, scheint sich bezahlt zu machen.
Stimmt, das war ja auch noch, ja. Ja, aber also weil du jetzt, das stört dich ja offensichtlich mit dem Lumpy-Business und das Management ist eingestaubt. Wie war es denn in der Vergangenheit, wenn die solche großen Blöcke verschoben hatten? Waren die dann zuverlässig oder nicht?
Da kam schon Order rein und der Umsatz ist jetzt ja auch immer so gleichbleibend auf einem Level. Also das muss man schon sagen, da ist jetzt nichts mehr ganz rasant abgenommen. Aber sie hatten halt logischerweise höhere Umsätze, dadurch ist der Backlog nach unten gegangen. Und trotzdem wurde die Aktie dafür massiv gefeiert, was ich nicht erwartet habe. Weil ich habe ja damals gesagt, ich habe mir jetzt schon auf dem Papier ausgerechnet, wie hoch das Adjusted EBITDA im Quartal ist, weil sie uns eigentlich alle Zahlen genannt haben. Dann kommt das Adjusted EBITDA, ich lag 0,2 Millionen daneben und das Ding wird gefeiert, wird von, ich glaube, 4 auf 10 Dollar hochgeprügelt. Wo ich dachte, warum? Warum? Der Backlog ist nach unten gegangen. Also klar, er ist relativ gleichbleibend gewesen, aber trotzdem wurde nicht so erhöht, dass man denken könnte, die Umsätze sind jetzt nachhaltig. Das sind sie ja auch im Prinzip nicht wirklich. Klar, Mal schauen, ich weiß es de facto nicht. Es kann immer jetzt eine Order um die Ecke sein, wie sie sagen, die dann höher ist als der gesamte Backlog, dann ist es so. Deswegen, ich traue mir da kein Urteil zu. Das kann schon alles funktionieren. Und was man ja nicht vergessen darf, ist, es geht hier am Ende darum, dass wir gerade ein Strategic Review haben und das Unternehmen wahrscheinlich verkaufen wollen. Also halte ich zumindest für eine Möglichkeit. Sie hätten aber auch die Möglichkeit, M&A zu machen und selbst irgendwas zuzukaufen. Und jetzt ist aber die Frage, will ich mir das so lange anschauen, bis ich das rausgefunden habe, mit dem Risiko, dass der Backlog mal irgendwann noch geringer ist, die Umsätze immer noch niedriger sind als im Vorjahr, will ich mir das schon lange anschauen? Ich glaube nicht, weil dafür fehlt mir dann das Vertrauen in dieses Management. Da fühle ich mich offen gestanden bei Coil Energy wohler, die ja auch in der, zumindest gleiches Segment, aber halt hinter der Ölbohrung eigentlich liegen. Hier liegen wir ja vor der Ölbohrung und den Ölplattformen und bei Coil liegen wir hinten dran, also bin ich investiert.
Drill, baby, drill.
Genau. Und da habe ich mehr Vertrauen ins Management. Also wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich immer sagen Coil Energy. Das habe ich ja auch gemacht. Aber deswegen bin da voreingenommen. Dadurch ist logisch, ne? Aber habe jetzt gerade nicht vor, in die Aktie zu investieren. Wobei man sagen muss, dass sie jetzt echt nicht teuer ist. Also sie haben ja noch betont, dass sie die 80 Millionen NOLs haben. Das war ja nicht ganz klar, nachdem sie die Preferred Shares umgewandelt haben, ob das dann so sein wird. Sie sagen aber, sie haben jetzt Zugriff auf die 80 Millionen. Die sind allerdings in den USA und die Kunden von My Technology sind zu 95% außerhalb der USA. Das heißt, da müssen sie ein bisschen Trickserei machen, um diese NOLs auch wirklich zu nutzen. Aber wenn man das mit dem Steuersatz multiplizieren würde, hättest du halt hier auch einen sehr netten Cashbestand wieder. Also was, nehmen wir einfach 20 Millionen an, 15, 20 Millionen umgerechnet an Cash, wenn du die NOLs nutzen dürftest. Aber die verfallen ja teilweise auch. Ja.
Ja gut, und dann hätten sie mit den 9 Millionen von jetzt 30 Millionen von 50 Millionen Marktkapitalisierung insgesamt. Wäre schon nett, ne? Ja. 3/5 in Cash. Aber gut, ja. Also wie gesagt, ich finde, gib mir bitte mehr so Aktien mit Produkten wie von Liert.
Schauen wir mal, wenn wir noch mehr finden.
Oder Truebar, auch wenn jetzt die Aktie nicht so viel Freude macht.
Aber es macht ja Spaß, sowas zu analysieren, weil du halt viel mehr über die Feinheiten diskutieren kannst. Worauf kommt es gerade an, ne? Nicht über Technologie.
Ja, wenn man halt... Ja.
Und du hast eine bessere Sichtbarkeit bei Truebar vor allem. Da können wir es ein bisschen mitverfolgen, wie viel verkauft wird. Genau. Das wär's. Also zu My Technology von mir aus alles. Bin auch bestrebt, immer nur die Punkte zu nennen, die wirklich neu sind bei dem Management oder was neu im Quartal ist, wo ich sage, da müssen wir den Finger auf die Wunde legen. Das haben wir heute gemacht und deswegen können wir jetzt auch schon zum Community-Feedback übergehen. Wir haben gesagt, wir machen heute eine schlanke Folge. Wir scheinen es zu schaffen. Das Community-Feedback ist aber sehr reichhaltig. Also erstmal kam der Pitch sehr gut an, muss man sagen. Wir hatten auch einen positiven Eindruck. Ich habe danach auch nach Aufzeichnung dem Basti auch nochmal auf die Schulter geklopft. Das hat sich auch offenbar auch in den...
Von Unibab.
Genau. Sind wir beide nicht investiert.
Richtig.
Also auf jeden Fall hier schon mal großes Lob an unseren Basti. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier alles einzeln aufdrösel, was dann konkret zum Pitch gesagt wurde.
Der Pitch war auf jeden Fall nicht so kompliziert wie Raketenwissenschaft. Haha.
Hat das jemand geschrieben?
Nee, das habe ich gerade.
Oh, ich dachte schon, der ist mir entgangen, der dämliche Kommentar. Paul, die hat was
dazu. Ich habe doch immer so tolle Witze.
Ja, die waren Banger. Sebastian hat ja immer wieder von ab 2023 gesprochen. Mich würde mal interessieren, was war denn vor 2023? Wieso stand die Aktie in 22 bei 56 Kronen? Was hat das Unternehmen da gemacht? Wie waren da die Umsätze? Da hat der Basti geschrieben, ich beziehe mich auf die Zeit ab 2023, da Unibab in diesem Jahr das Segment Industrieautomatisierung verkauft hat.
Stimmt,
relevanter
da war
Punkt,
was.
Um sich auf die Raumfahrt zu konzentrieren. Ein Vergleich des heutigen Unternehmens mit dem vor 2023 macht daher meiner Meinung nach wenig Sinn. Wenn ich mich recht erinnere, hat das damalige Management auch keine Segmentumsätze veröffentlicht. Spekulationen über den Höchststand der Aktie von 56 in 2021 und 2022. Die Umsätze waren damals deutlich niedriger, aber das Umsatzmultiple lag bei 20 Mal. Heute ist es bei 3 Mal, was auf viel Fantasie hindeutet. PS, die Marktkapitalisierung in 21/22 entspricht trotz deutlich höherem Aktienkurs in etwa der heutigen Marktkapitalisierung aufgrund der Verwässerung. Genau, das ist ja häufiger so ein Ding, was wir sehen. Na, dass das dann einfach optisch so aussieht, als ob es da einen riesigen Absturz gab, aber wenn man halt die Verwässerung mit einbezieht, ist der Absturz zwar immer noch real, aber die Begründung ist relativ simpel. Genau, und das hat es für den Poldi offenbar geklärt. Da war er mit zufrieden. Jetzt gucke ich mal auch die anderen Kommentare durch. Vielen Dank. Hier von Alois Rauscher gab es einen Kommentar. Vielen Dank. Besonders spannend fand ich den Exkurs zur KGaA-Geschichte bei der Plattform Group. Bei börsennotierten Familienunternehmen bzw. Firmen mit starkem Mehrheitsaktionär hat man das Problem aber immer, dass man nur die Krümel bekommt. Dafür performen diese Firmen aber oft auch langfristig besser. Welche Punkte stehen auf eurer Liste zur Einschätzung der Qualität des Managements? Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das stimmt. Ich habe das schon mal nämlich ausdiskutiert mit einem Herrn, der seines Zeichens Quant-Investor ist. Der hat gesagt, dass das nicht so ist, dass diese Familienunternehmen besser performen. Ich habe es aber selbst nicht überprüft. Also, wenn, dann ist es sowieso Korrelation. Ja.
Ich habe eine Studie auf jeden Fall, da kann ich mich noch dran erinnern, mal gefunden, als ich für meine Masterarbeit recherchiert habe. Das war auch eine ordentliche Studie. Gott, nach letzter Woche wollte ich den Begriff nicht mehr in den Mund nehmen. Und das ging, also da weiß ich auf jeden Fall, dass Aktien mit großer Insider-Ownership besser performen. Oder, also kommt immer drauf an,
im Verhältnis zu was. Kenne ich genau das Gegenteil. Wirklich? Dass das sich sogar einen negativen Effekt geben kann. Im Zusammenhang mit Insiderkäufen, ja. Und dass ja, okay, es aber so das ist, dass ja es keinen statistisch nachweisbaren Effekt gibt von Insider-Ownership. Sebastian hat da mal einen Artikel zu veröffentlicht. Guck mal bitte auf sein Substack, da gibt es einen Artikel, der hat das geschrieben, glaube ich, Why Insider-Ownership is the Sugar of Investing oder sowas. Also, und hat das dann verglichen mit Zucker und Kalorien und so weiter. Ja.
Okay.
Aber deswegen am besten Meta-Analysen anschauen immer, dann hast du halt potenziell.
Und halt ganz genau hingucken. Nicht, dass man Äpfel mit Birnen halt vergleicht.
Ja, hab ich auch schon mal gemacht. Also, hatten wir im Podcast sogar schon drin.
Ja, aber es kann ja was ganz anderes rauskommen, wenn du dir Aktien anschaust mit 20% Insider Ownership und alles, was drüber ist, zum Beispiel rausnimmst.
Ja.
Kann schon wieder was ganz anderes sein, als wenn du alles mit reinnimmst.
Genau, es gibt ja vielleicht auch, aber auch einen bestimmten Punkt, ab dem es dann vielleicht auch nicht mehr so stark ist, der Effekt abnimmt oder umgekehrt wirkt. Ne? Das kann ja auch sein.
Genau.
Ja, dann hinsichtlich, welche Punkte stehen auf eurer Liste zur Einschätzung der Qualität des Managements? Also bei mir ist es auf jeden Fall Konsistenz. Was das Management sagt, muss auch eintreten. Ja, weil häufig teilen sie ja nicht so viel mit uns und die wenigen Dinge, die sie mit uns teilen, sollten dann auch schon nachvollziehbar sein. Und vor allem, was ich auch nicht mag, ist immer so dieses Pie-in-the-Sky-Ding, dass sie sagen, aber ganz fern am Horizont kommt das große, tolle Ding und dann wird alles gut. Ich möchte das schon sehr, sehr gut nachvollziehen können, warum bereits heute die richtigen Schritte unternommen wurden und wie man das in den Zahlen sieht. Und ja, ich möchte halt möglichst sehr stark erklärt bekommen, was haben sie vor, warum könnte das funktionieren und dann halt auch jedes Quartal ein Update bekommen, was dahingehend passiert ist, wo sie vielleicht auch nicht gut performt haben. Ich möchte informiert werden von dem Management. Ich möchte nicht überrascht werden. Innovative Food Holdings, da sind wir beide. Nee, ich bin noch investiert, du nicht. Da ist es so, dass es auch eigentlich immer so war, dass sie uns sehr gut informiert haben. Beim letzten Mal wurden wir trotzdem ein bisschen überrascht von den Zahlen, also ein gutes Stück sogar überrascht. Aber die waren ein Paradebeispiel an proaktiver Kommunikation mit den Shareholdern. Und genau das ist der andere relevante Aspekt, nehmen die mich ernst als Minority Shareholder. Und das ist halt auch häufig ein Thema.
Jo. Ja, bei mir. Also ich habe immer nur so allgemein die Punkte, wo ich halt drauf schaue, aber nicht speziell aufs Management. Was ich halt mittlerweile mit einbeziehe, ist halt das Management. Und dann schaut man sich logischerweise immer Fundamentaldaten an. Und was ich halt auch immer ganz gut finde, wie sind die Produkte wirklich? Also Bewertungen, je nachdem, was es halt ist. Und beim Management, blöd gesagt, nach Gefühl, ja, finde ich die glaubhaft. Das ist ja ungefähr so die Kerbe, was du sagst, Christian. Früher habe ich mich echt viel blenden lassen. Es gibt so CEOs, die wahnsinnig gut verkaufen können. Mhm. Und so hast du ja auch gerade gesagt, Traumschlösser bauen und alles immer nur positiv darstellen. Das finde ich mittlerweile sogar richtig nervig. Also ich finde es viel besser. Man hat es manchmal, dass die Leute wirklich auch mal sagen, das und das lief nicht so gut im Earnings Call. Das finde ich mittlerweile richtig sympathisch, weil das ehrliche Kommunikation ist. Und das hörst du halt immer weniger bei großen Unternehmen, weil da ist halt auch wieder alles so allglatt, ne? Und überall hat ein Anwalt drauf geguckt auf die Aussagen.
Ja.
Oder wenn du halt Befragungen hast oder so, geben die auch bei der Hauptversammlung als Beispiel, ist jetzt ein anderes Thema, da geben manche halt überhaupt keine Aussage mehr, ohne dass ein Anwalt das gecheckt hat. Und bei so kleineren Unternehmen antworten die dir einfach und du kannst richtig viel mitnehmen.
Ja, genau. Muss man halt, wie gesagt, aber auch vorsichtig sein. Weil,
wie gesagt, am besten, wenn die das immer sachlich sagen und genau, nicht irgendwie emotional.
Im Normalfall gehst du ja auch ein Meeting erst, wenn du halt alle öffentlichen Informationen verdaut hast und dann noch Fragen hast zu den Operations oder wie willst, einfach verstehen willst, wie das Management tickt oder was das für Menschen sind. Dann gehst du mal, aber sonst nervst du ja nur, wenn du Fragen stellst, die halt mit den, ja, eigentlich auch mit den
Feindungsmachern sind. Ja, ich meine, das, was du halt machst mit persönlichen Gesprächen, das mache ich ja gar nicht da. Das traue ich mir ehrlicherweise nicht zu.
Ich mache das aber wirklich nicht nur dann, was aber eigentlich immer auftritt, wenn ich konkrete Fragen habe, die mir nicht anhand der Filings beantwortbar sind. Vor allem dann, wenn es um höchstgradig technische Aspekte geht, hatte ich erst letztens ein Beispiel, wo Medizinbereich, das habe ich gar nichts verstanden. Also,
ich schaue halt auch ganz viele Interviews an, wenn es welche gibt, weil ich finde, da lernt man richtig viel. Also das habe ich früher gar nicht gemacht. Mhm.
Oder Interviews, ja, natürlich. Aber Frage, wo ich letztens auch ein gutes Beispiel hatte, wurde announced, die haben eine Kooperation mit einem Vertriebspartner oder mit einem Partner, genau. Es wurde nur gesagt, wir haben einen Deal mit so einem Partner. Und dann habe ich das mit als Frage aufgenommen, okay, wie ist denn dieser Deal strukturiert? Und dann habe ich erfahren, ah, okay, die liefern nur die Intellectual Property, das heißt kein Kapitaleinsatz, und der Partner stellt das gesamte CapEx bereit, um die Produktionsanlagen aufzuziehen, und von denen kommen quasi nur die Lizenzen für das Produkt. Und das ist natürlich eine relevante Information, die anhand des Press Releases so nicht hundertprozentig hervorging. Ja? Mhm. Du könntest vielleicht, hättest dir vielleicht denken können, aber da das Unternehmen auch eine eigene Produktion hatte, hätte das auch umgekehrt sein können. Genau. Das ist also mal so eine Frage, die ich ganz gerne anstelle. So, jetzt aber mal weiter. Der Henning hat geschrieben, da bei meiner Geburt mit der Intelligenzverteilung irgendwas schiefgelaufen ist, ihr seid immer so nett zu euch selbst, muss ich mich leider oft auf meine Instinkte verlassen. Wenn in einer Branche kaum jemand Geld verdient, es geht offensichtlich um Simply Solventless, und dann kommt eine kleine Klitsche daher und liefert einfach mal ab, klingeln bei mir sofort die Alarmglocken, auch wenn ich es rational oft nicht begründen kann. Das macht den Pitch zu Simply Solventless in eurem Podcast aber nicht weniger wertvoll. Dass auch mal etwas daneben geht, gehört dazu, und vielleicht kommt ja wirklich noch die Turnaround-Story des Jahres. Vielen Dank auch für den heutigen Pitch bzw. die ganze Folge. PS, wird es eigentlich wieder eine Möglichkeit geben, sich für den Podcast zu bedanken, vorzugsweise nicht über PayPal. Letzte Frage, nein, also haben wir nicht vor, ist momentan nichts in Planung. Wir sind gerade fein damit, wie der Podcast so ist, und machen das gerne und haben keine Monetarisierung geplant. Genau, was sagst du zu den restlichen Aspekten?
Wir wussten es ja vorher, oder? Cannabis. Nee, Spaß beiseite. Ging doch um Hash, oder?
Ja.
Genau. Ja, wir haben es ja letzte Woche ausführlich diskutiert. Also der Lars, der den Pitch vorgestellt hat, konnte es nicht wissen. Das hast du ja auch noch mal gesagt, Christian. Ja. Und das passiert einfach. Ja, mehr. Also wenn wir das nicht ahnen konnten, dass das so viel Schlechtes ans Licht kommt, was willst du dann machen? Deswegen hast du halt eine Diversifikation von, ich sage jetzt einfach mal, mindestens 10 Aktien, damit, wenn sowas passiert, das nichts ausmacht, weil du dann mindestens 3 Aktien im Portfolio hast, die in einem vergleichbaren Zeitraum halt mindestens mal um den Betrag gestiegen sind.
Also so
ganz klassische Diversifikation halt.
Dahingehend auch, so handhabe ich das ja auch. Ich bin ja nicht immer super konzentriert. Ich gehe manchmal auch konzentrierte Positionen ein, aber niemals über so einen Rahmen, wo ich sage, da fühle ich mich wohl mit. Also 20% ist so das Maximum, das ich mir selbst gesetzt habe. Ich bin ja kein Freund dieser ultra harten Regeln, aber man kann die auch selbst immer wieder brechen. Aber bei 20% werde ich schon ein bisschen allergisch und verkaufe dann auch. So hatte ich es zum Beispiel bei Innovative Food Holdings, hatte ich es gemacht. Bei über 20% habe ich verkauft. Und den anderen Aspekt, da hast du recht, Alois, da, was das Thema angeht, dass die einfach Zahlen abliefern, wo man denkt, wie kriegen die das hin?
Ach so.
Ich meine, wir hätten damals auch kurz mit Lars drüber gesprochen, okay, warum sind die so effizient? Das ist schon beeindruckend. Gut, jetzt muss man sagen, viel davon war offenbar eine Luftnummer, aber man hat es halt nicht sehen können in den Financials. Zumindest nicht die Overhead-Costs, dass die da irgendwie mit reingeflossen sind. Das ist dann schon sehr perfide. Und auch den anderen Aspekt, dass der Pitch gut war, da würde ich auch zustimmen. Also das sage ich nach wie vor. Lars hat das sehr, sehr souverän gemacht. Und was Lars halt auch gut kann, ist mehrere komplexe Gedanken an einer Kette zusammenhängend vorzutragen, ohne dass er irgendwie dabei in Stocken kommt. Und das ist auch etwas, das ihm wahrscheinlich auch in Zukunft noch viel weiterhelfen wird, weil auch danach, was er, nachdem es quasi schiefgelaufen ist, schon an Energie reingesteckt hat, um das alles rauszufinden und ja Sachen auch als erstes gesehen hat, zum Beispiel, dass der CFO raus ist. Mittlerweile ist es offiziell, er hat es dann quasi, Lars hat es angekündigt, bevor das Unternehmen es angekündigt hat. Das ist auch ganz spannend. Und deswegen Hut ab auf jeden Fall auch dafür, dass er, ich sag mal, sowas, was schiefgelaufen ist, dann auch aufgearbeitet hat. Das sage ich ja auch immer wieder, wenn bei mir was schiefläuft. Bei IMB war es jetzt zum Beispiel so, bin ich immer noch investiert, dass ich das dann auch nach einigen Wochen beobachten, was kommt jetzt noch alles, auch einen sehr, sehr ausführlichen Blogbeitrag dann auch geklärt habe und gesagt habe, hey, das ist wirklich ziemlich eine miese Nummer gewesen. Ja? Da muss man auch wirklich fair sein. Jetzt hat der Poldi da auch noch was geschrieben zu Simply Solventless. Vielleicht müssen die jetzt den Warenbestand loswerden, weil die Produkte sich ihrem Haltbarkeitsdatum nähern. Hatte Lars nicht auch sowas gesagt, dass die x Monate keinen Qualitätsverlust haben, aber nach einer gewissen Zeit nachlassen? Könnte also ein Räumungsverkauf anstehen, dann fließt zumindest Cash. Ich habe mir die Zahlen noch nicht angeschaut, die kamen vorhin. Lars hat gesagt, das Haltbarkeitsdatum sei wohl laut CEO kein Problem, da sie das Bubble-Hash gefroren lagern. Die Inventarreduktion ist eher mit den finanziellen Problemen begründet. Genau. Dann hat Pauli noch was gesagt. Naja, mein Learning aus der Situation ist wieder mal, wenn Christian nicht pitcht, guck ganz einfach genau hin und wenn du nicht verstehst, worum es geht, lass es einfach. Aber sorry, aber mich konnte der Pitch echt nicht überzeugen. Martin und ich bin völlig bei dir, wenn die Unsicherheit steigt und das Risiko plötzlich größer wird, weg damit. Ja, Pauli, da muss ich dir aber wirklich mal wieder, ausnahmsweise muss ich dir widersprechen. Das ist, glaube ich, wirklich ein kein richtiger Gedanke, weil ich habe ja gerade gesagt, bei mir ist auch schon was schiefgegangen und das kommt immer dazu. Deswegen pitch ich auch tatsächlich tendenziell nicht so gerne und lasse lieber andere Leute pitchen, obwohl jetzt schon ziemlich viele von mir hier reingeflossen sind.
Siehst du, ich pitch halt einfach gar nicht.
Genau, weil das ist immer so ein Nervenkitzel, wo man denkt, ah, okay, wie wohl fühle ich mich damit? Und eigentlich habe ich mich auch letztens mit einem anderen Investor unterhalten, der auch nicht mehr so gerne pitcht oder gar keine Pitches mehr schreibt. Der hat auch zu mir gesagt, boah, ganz ehrlich, also ich brauche die Lorbeeren nicht. Das war so unser gemeinsames Statement, weil wenn du pitchst, ist es meistens so, du willst der Erste sein, weil du halt dann am Ende sagen willst, bei mir sind die 400% Kursgewinn innerhalb von einem Jahr, sind alle mir zuzurechnen. Ihr habt das wegen mir kennengelernt. Aber das ist natürlich total kontraproduktiv für deinen Prozess eigentlich. Normalerweise soll der Prozess sein, du guckst dir die Aktie ausführlich an, schaust dir auch das erste gute Quartal an, wo du wartest, denkst, ah, da kommt der Catalyst zum Tragen, schaust du dir auch nochmal in Ruhe an. Und dann, wenn du das Gefühl hast, dass auch die nächsten Quartale im Rahmen deiner Erwartungen hinsichtlich dieser Catalyst sind, dann kannst du einen Pitch schreiben, wenn du deine Position auch hast. Alles andere ist total kontraproduktiv eigentlich und macht deinen
wenn
Prozess kaputt.
Wenn du nicht kaputt. Fertig bist, ja, genau. Aber man muss auch dazu sagen, mit diesem Bewerten von Pitches, weil du jetzt gerade gemeint hast, bei dir ist was schiefgegangen mit IMB. Okay, da war halt dieses Hin und Her mit dem Management, ne? Aber du kannst eigentlich jetzt auch nicht sagen, dass das schiefgelaufen ist, weil manchmal läuft eine Aktie 3 Jahre gar nicht und dann verdoppelt sie sich. Wo jetzt wirklich was schiefgegangen ist, war bei Simply Solventless, ohne dass der Lars da was dafür konnte, sondern da kam halt dann einfach Mist ans Licht. Ja, aber ansonsten, wie willst du die Pitches immer bewerten? Also, ich finde es immer schwierig, weil die Aktienkurse sind doch an sich volatil. Willst du jetzt morgen sagen, der Pitch war gut, weil die Aktie um 30% gestiegen ist und ein Jahr später ist sie wieder auf dem Ausgangswert? Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Ich sage ja auch, was soll das Learning? Wir haben letztens darüber diskutiert, was ist das Learning aus dieser Geschichte? Und da habe ich mich ja auch gesagt, so, ich weiß es auch nicht. Ja, halte ich fern von Cannabis von mir aus immer noch. Ganz lustig, letztens hat dann auch ein anderer Investor mir geschrieben, hat auch gemeint, naja, warum haben wir uns denn eigentlich mit Cannabis beschäftigt, weil das somit die einzige Branche war, wo wir noch Single-Digit-Multiples hatten, also einstellige Gewinn-Multiples. Vielleicht ist da, das ist auch wieder der Blick in den Rückspiegel, vielleicht war es halt wirklich so, dass die Branche einfach wirklich Mist ist, weil es halt ein Commodity ist und wir uns dann wirklich tendenziell nicht damit beschäftigen sollen. Das heißt natürlich nicht, dass du da kein Geld verdienen kannst, aber ganz ehrlich, alle Cannabis-Aktien, die ich jetzt verfolgt habe, die waren jetzt echt übel vom Verlauf. Ja. Also, das ist vielleicht mein Learning daraus, aber wie gesagt, also da muss ich mich aber vor den Lars stellen, weil Pitch war wirklich handwerklich sehr, sehr gut, sehr gut vorbereitet und von daher bin
ich. Und wir lernen ja eigentlich eher aus einzelnen Sachverhalten, würde ich jetzt sagen.
Genau. Also es geht ja überwiegend.
Ja.
Ein guter Pitch ist eigentlich eher, kannst du deinen Gedanken gut rüberbringen, machst du auf die Risiken bewusst, die du sehen kannst zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ja, mehr war da jetzt noch nicht zu sehen. Klar, die Risiken waren, dass die Zahlen verschoben wurden. Ja, das war aber am Tag danach, kam diese ganze Nummer mit, die wollen aus der Akquisitionsgeschichte raus. Das Risiko hatte aber tatsächlich Lars angesprochen, dass die so eine Nummer abziehen könnten. Er hielt es, glaube ich, auch nicht für wahrscheinlich. Mit
der komischen Familie da.
Ja, genau. Ja. McIntyres oder so, wie sie heißen. Aber ja, mehr kannst du nicht machen. Und ist am Ende klar, dir klar, warum das ein gutes Investment sein könnte? Hast du neue Fragen für dich entdeckt, die du gerne weiter jetzt verfolgen willst? Das kann auch so sein, weil ein Pitch kann ja niemals irgendwie alles abdecken. Ich meine, wer die Analysen von Jonathan Neuscheler kennt, die sind meistens so gestrickt, dass du danach quasi alles weißt, was du über das Unternehmen wissen musst. Über das Unternehmensumfeld, die Konkurrenz etc. Aber das ist ja nicht unser Bestreben hier. Ja, weil dann hätten wir einen noch längeren Ausflug jeweils in die Aktie. Gut, aber das dann dazu. Lars hat mir noch eine kleine Korrektur geschrieben, eine kleine Korrektur zu der Aussage, dass Jeff einen Kredit gegen seine Aktien aufnehmen will. Er sagte nicht, dass er damit am Markt zukaufen will, sondern dass er die Proceeds verwenden will, um die Firma zu finanzieren. Das klingt weit weniger positiv. Ja, das klingt sogar eher höchst problematisch. Also, dass, wenn man zu solchen Mitteln greifen muss, dann ist es schon schwierig bestellt.
Was bedeutet das?
Dass der CEO einen Kredit gegen seine eigenen Aktien aufnehmen will und gibt das Geld dann dem Unternehmen. Das Unternehmen hedgt sich quasi mit sich selbst. Das ist so der Enron-Style. Also ja, auf jeden Fall nicht so positiv wie ursprünglich man es hätte interpretieren können. Aber ich habe es ja sowieso nie positiv interpretiert. Ich dachte nur, ei, hör auf, Jeff, bitte nichts mehr sagen, schweig. Genau. Dann, was haben wir hier noch? Macht das Verglühen von Weltraumschrott die Ozonschicht kaputt? Maria, das weiß ich nicht. Ich kann es dir nicht beantworten. Basti, du vielleicht. Sei so gut. Setz dich mit Maria mal zusammen und ihr klärt das. Dann gab es wieder kritische Kommentare zur Platform Group. Da gehe ich jetzt mal drüber hinweg. So, jetzt hat der keinen Namen noch zu Simply Solventless was. Bezüglich der Bezahlung der ENC-Verkäufer. Da hatte ich ja so ein bisschen kritisiert, dass die quasi nichts von dem Ablauf wussten, aber dann Aktien zu 0,5 Dollar bekommen haben und am Ende stürzt die Aktie auf 0,2 ab. Da stellt sich meiner Einschätzung die Frage, ob diese A, beschissen wurden, Pech hatten, B, dem Deal zustimmen mussten wegen potenzieller Insolvenz, C, ihre Verluste durch die Aktien durch eine großzügige Abrechnung der Earnouts ausgeglichen wurden. Alles drei mögliche Szenarien. Auch frage ich mich, wie Jeff darauf stolz sein kann, dass die Insider der Transaktion Cash wollten und keine Aktien. Das habe ich auch nicht verstanden. Das mit den wöchentlichen Zahlungen, das hat er irgendwie so hervorgehoben. Das hat mich irgendwie auch irritiert. Aber Hash ist schon amüsant. Noch besser wäre es ohne mein Geld. Warum ich nicht verkauft habe, kleine Position und die Hoffnung, dass die Quartalszahlen diese Woche kommen und okay sind. Mein Case war aber auch schon von Anfang an, dass die Zahlen rausgeben und dann steigen. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Also die Zahlen kommen zumindest schon mal nicht schlecht an. Jetzt gerade sind wir immer noch bei 12,5.
Jetzt hat er ja schon 10% mehr als letzte Woche.
Genau, so viel kann man schon mal sagen. Und ich glaube, das war's auch zum Thema Community-Feedback, oder?
Ja, nee, super. Also schön. Schreibt immer schön rein. Und irgendwann werden wir halt einfach dazulernen. Also ich finde es echt cool, dass wir da immer mal so einzelne Sachverhalte haben und es hilft mir auch total, dass wir dann irgendwie, also ich mache das ja auch, um zu lernen, aber natürlich wollen wir auch euch draußen einen Mehrwert bieten. Aber ich finde es immer ziemlich cool, wenn wir irgendwie eine Situation haben, was weiß ich, irgendeine Verschuldung, die ziemlich komplex ist und das dann irgendwie aufdröseln und dann lernt man da draus und sieht die Situation irgendwann nochmal und weiß dann ganz genau, ah ja, so war das und so lernt man doch, oder?
Ja, also so soll es sein.
Ja. Cool, dann haben wir heute mal eine schöne Folge, kompakt. Bei dem Wetter ist man ja wahrscheinlich eh auch gern viel draußen.
Boah, ja. Ja, ja, die muss gerade heißer, ist manchmal sehr drin heißer. Ich habe hier viel Glas an der einen Seite des Hauses. Ja.
Ja, ich auch, aber man kann ja die Jalousien runter machen, oder?
Der Glaskasten hat leider keine Jalousien. Ich kann nur die Markise rausfahren, aber je nach Wind ist es dann halt unangenehm.
Sonnen sich deine Katzen auch immer, wenn das Licht reinscheint?
Ja, klar. Die liegen immer in dem quasi Wintergarten. Das ist kein Wintergarten, das ist nur so ein bisschen hervorgehoben, so wie so ein Erker halt mit Glas, also alles Glas. Genau.
Ja, perfekt.
Ja.
Ja, cool. Nee, dann bleibt uns eigentlich nur noch
schönes Wochenende. Dir zumindest.
Genau.
Mach's gut.
Dir auch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken gedacht und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf von Aktien dar. Die Hosts übernehmen keine Verantwortung für Verluste, die aus der Nutzung der Informationen zu diesem Podcast entstehen. Hörer sollten ihre eigenen finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Umstände berücksichtigen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Mehr unter hiddenreturns.eu.